Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Wir sagen Indianer und das Bild vom hässlichen Deutschen ist neu gezeichnet. Im aktuellen Steuerstreit wird schon lange nicht mehr sachlich diskutiert. In den letzten paar Wochen ist das verbale Hin und Her, das Hickhack zwischen der Schweiz und Deutschland je länger, je extremer geworden. In den nächsten zwei Stunden widmet sich das Doppelpunkt-Forum dem Thema «Die Deutschen und wir». Edith Gilmann, sie moderiert die Sendung. Edith Gilmann, gab besonders gut, steht ja nicht um das deutsch-schweizerische Verhältnis im Moment, könnte man meinen.
Ja, das ist so viel von dieser nachbarschaftlichen Freundschaft, wo man meint, die Gegenseitig spürt man im Moment nicht ganz. Im Gegenteil, es wird belehrt, belächelt und beleidigt. Und dabei geht es aber nicht nur darum, was gesagt wird, sondern auch wie, dass es gesagt wird. Es ist also nicht nur Zündstoff im Thema selber, in dem Steuerstreit, sondern auch in der Kommunikation. Und in den nächsten zwei Stunden fragen wir uns, wie dass es zu dieser Situation kommen konnte. Wie dass sich der Streit auswirkt und wie dass wir daraus rauskommen. Aber wir diskutieren auch die deutsch-schweizerische Hassliebe ganz grundsätzlich und fragen uns, ob sich die Deutschen und Schweizer je richtig verstehen oder verstehen werden und ob wir eben nur das Gefühl haben, dass wir ähnlich sind.
Also, wo es Gäste hat, respektive wo diskutiert wird, da hat es auch Gäste. Und Dedi Gilmann stellt uns die Gäste jetzt vor.
Genau, da hat es auch Gäste. Auf der einen Seite ist der Peer Teufsen. Er schreibt für die Deutsche Zeitung, die Zeit, ist selber aber Schweizer. Und er schreibt auch für die Deutsche Zeitung die Schweizer Seite. Also, er hat also so beide Blickwinkel im Fokus. Zugeschaltet in Berlin ist der Fritz Dinkelmann. Er ist Journalist bei Schweizer Radio DRS und er hat die aktuelle Situation in der letzten Woche für uns verfolgt. Zu Gast auch der Thomas Bohrer, ehemaliger Schweizer Botschafter in Berlin und heute Unternehmensberater. Und auf der anderen Seite von mir sitzt der Thomas Künger, ist Autor vom Buch Gebrauchsanweisung für die Schweiz. Er hat sich also ganz grundsätzlich mit Besonderheiten von Schweizerinnen und Schweizern und dem Land ganz grundsätzlich befasst. Und wir haben auch eingeladen, ein deutsch-schweizerisches Paar, Vanessa Matibe. Sie kommt ursprünglich aus Berlin und ist seit 8 Jahren in der Schweiz. Sie ist zusammen da mit ihrem Partner Markus Nick. Das heisst, sie haben also auf ganz persönlicher Ebene können erleben, wo sich Deutsche und Schweizer oder eine Schweizerin und ein Deutscher findet oder eben auch nicht findet. Bevor wir in die Diskussion einsteigen und darüber reden, ob im aktuellen Streit bewusst oder unbewusst provoziert worden ist, da nochmal die pointiertesten Aussagen von der letzten Woche, angefangen beim Bundesfinanzminister Pierre Steinbrück, wo der Schweiz ja mit der Kavallerie droht hat.
Umgangssprachlich formuliert die 7. Kavallerie im Vorjuma, die man auch ausreiten lassen kann. Aber die muss man nicht unbedingt ausreiten. Die Indianer müssen nur wissen, dass es sie gibt. Und wenn das alleine schon Nervosität hervorruft bei denjenigen, die sagen, oh, komme ich auf diese Liste, ja, dann kommt da ja richtig Zug in den Kamin.
Ces déclarations sont, à mon avis, inacceptables. Tant elles sont méprisantes et agressives, tant sur le fond que sur la forme.
Peer Steinbrück, das darf man in aller Offenheit sagen, definiert das Bild des hässlichen Deutschen neu. Er erinnert mich an jene Generation von Deutschen, die vor 60 Jahren mit Ledermantel, Stiefel und Armbinde durch die Gassen gegangen sind.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass selbst schlichte Bilder bei ihm sehr sensibel wahrgenommen werden.
Ich selber, das wissen Sie, habe noch nie jemanden beleidigt. Das ist nicht mein Stil. Und deshalb werde ich auf der Linie bleiben, die Probleme im Auftrag und im Interesse unseres Landes zu lösen. Und das werden wir nicht tun, indem wir bestehende Emotionen noch anheizen.
Der Bundesrat verfügt über ein Rückgrat in der Stärke eines Zahnstochers.
In Deutschland herrscht ja Wahlkampf. Und da wahrscheinlich die Tage dieses raubalzigen Ministers ohnehin gezählt sein dürften, bräuchten wir uns an sich über diesen ungehobelten Kerl auch nicht mehr weiter aufzuregen.
Das sind die pointiertesten Aussagen aus den letzten Wochen im aktuellen Steuerstreit. Ich habe sie in der Runde gesehen. Es ist vereinzelt der Kopf geschüttelt worden. Sie haben die Stirn gerunzelt. Es ist gelacht worden. Fast manchmal ein bisschen ungläubig, ob dieser Sammlung von Zitaten, die wir da jetzt in den letzten 2 Minuten gehört haben. Ich wirf die Frage einfach mal in die Runde. Was löst es bei Ihnen aus, wenn Sie das jetzt so auf einem Haufen konzentriert hören? Herr Bohrer, Sie lachen.
Es war noch unterhaltsam. Ich bin auch angefragt worden, was ich dazu halte. Und ich habe den Schweizer zu staatsmännischem Verhalten gerotet. Ich glaube, es war nicht angebracht, dass der Minister Steinbrück und unter anderem der Müntefering, da haben wir jetzt nicht gehört, wo gesagt hat, früher hätte man Soldaten dahin geschickt, aber das kann man heute nicht mehr. Ich glaube, dass derartige Sprüche in einem zivilisierten Mitteleuropa vom 21. Jahrhundert nicht mehr angebracht ist. Aber dass man sollte mit sachlichen Argumenten und nicht mit emotionalen Argumenten darauf eingehen.
Nicken in der Runde, Per Teufsen, Sie haben gerade so zustimmend genickt. Sind Sie der gleichen Meinung?
Ja, also ich bin natürlich auch entsetzt gewesen, als ich die Äußerungen gehört habe von einem Steinbrück, von einem Müntefering. Das ist klar. Ich habe mich aber dann eher gefragt, woher kommt das und warum reagiert die Schweiz so beleidigt? Und dann muss ich sagen, es geht natürlich darum, der Schweizer wird jetzt etwas weggenommen. Und das tut weh und die Reaktionen von der Schweiz erkläre ich mir auch mit einer gewissen Frustration.
Da bin ich einverstanden damit. Ich glaube, die Schweizer in ihrer überwiegenden Mehrheit glauben nicht, dass es richtig ist, wenn das Bankkundengeheimnis für Steuerhinterziehung und Steuerbetrug missbraucht werden. Wir sind dafür, dass unsere Privatsphäre geschützt wird, aber missbraucht dürfen die Rechte nicht werden. Aber der Schweizer ist natürlich in einem gewissen Bereich verständlicherweise reagiert sehr emotional, wenn man so mit dem Zweihänder offen reinhaut. Und eigentlich hat der Herr Steinbrück das Gegenteil von dem, was er versucht hat zu erreichen, erzielt, nämlich, dass sich eigentlich die Schweizer fast verhärten gegenüber diesen ausländischen Forderungen. Ich glaube, wenn man von der Schweiz etwas will, muss man sehr diplomatisch, sehr freundlich auf sie einreden. Und dann hat man den Mann und die Frau auf der Straße auch für sich, wenn man gute Argumente hat.
Wir haben Sie den Gulasch gehört, der Sprecher vom Herrn Steinbrück hat gesagt, es sei Ihnen jetzt bewusst, dass in der Schweiz schlichte Bilder sensibel wahrgenommen werden. Er hat auch in der Einleitung von der Rüssi gesagt, jetzt mal umgangssprachlich ausgedrückt. Haben Sie denn das Gefühl, ist sich der Per Steinbrück in dem Moment, wo er den Vergleich gemacht hat, den Indianervergleich, überhaupt bewusst gewesen, was er da sagt oder wie das in der Schweiz ankommt?
Ich bin überzeugt, dass er sich dessen nicht bewusst war, weil die Deutschen, gerade in der Politik, die gehen so viel gröber um miteinander und dann ist das morgen schon wieder vergessen und morgen sagen sie wieder das Gegenteil und geben dem eine auf die Mütze, die sie gestern umarmt haben. Also da haben die Deutschen ganz eine andere Toleranz, als wir eine haben. Aber ich glaube, in der Schweiz ist noch etwas anderes passiert. Wir haben ja von uns das Bild, wir sind die Liebe. Und wenn wir dann mal von jemandem ein bisschen Ranzenschnitten bekommen, dann jaulen wir gerade auf. Aber das ist eigentlich nicht so. Wir haben halt eben schon auch unsere Vergangenheit oder etwas, was wir zu verstecken haben. Und wenn das jemand ein bisschen pointiert, ans Licht zerrt, dann sind wir ein bisschen sauer.
Auf die Unterschiede zwischen Deutschen und Schweizer im Alltag kommen wir später noch zu reden. Sie als Autor von dem Buch Gebrauchsanweisung für die Schweiz haben sich ja intensiv mit Unterschieden auch beschäftigt. Wir kommen auch noch auf die historisch belastete Situation zu reden im nächsten Teil. Ich möchte Fritz Dinkelmann in Berlin gerne noch ansprechen. Fritz Dinkelmann, wie sieht es aus? Geht es denn Ihrer Einschätzung nach jetzt um den Steuerstreit, nur um die Äußerungen, oder geht es vielleicht nicht auch um Wahlkampf? In Deutschland ist es ja ein Wahljahr, im Herbst wird gewählt. Spielt Ihrer Einschätzung nach das auch mit der Rolle?
Wir sollten den Konflikt nicht unterschätzen. Also schon Per Steinbrück, sein Vorgänger, der Hans Eichel, hat äußerst scharfe Töne manchmal gehabt, wenn er die Finanzpraktiken in der Schweiz angeprangert hat. Rational ist es klar. Deutschland ist im Bundestagswahlkampf und Da bin ich ein bisschen anderer Einschätzung als der Thomas Bohrer. Am Pierre Steinbrück ist nämlich ein Kunststück gelungen. Er hat es fertig gebracht, seine Partei, die Sozialdemokraten, wochenlang in den Schlagzeilen zu halten, nachdem die SPD eigentlich in der Versenkung verschwunden war. Das ist wirklich ein Kunststück. Persönlich kann ich auch verstehen, dass es schlecht gelungen ist. Also ich meine, er ist bis vor kurzer Zeit, bis wirklich klar ist, wir haben Finanz-, wir haben Wirtschaftskrise, hätte können davon ausgehen, dass er in die Geschichte eingeht als der Finanzminister, der den Haushalt konsolidiert, und jetzt weiss er, nein, bei dem, der als grösster Schuldenmacher zwungenermassen in die Geschichte wird eingehen. Insofern hat es auch eine gewisse Logik, dass er quasi jetzt einfach Jagd macht, dass er sich profiliert als Jäger, der Jagd macht auf Steuersünder. Letzter Punkt zu dem: Der Pierre Steinbrück ist bekanntlich kein Berliner, aber seine Sprache, die Art und Weise, wenn er seine Kritik geäussert hat, die ist irgendwie typisch für die Metropole. Man sagt manchmal Berliner Schnauze. Es ist manchmal eine sehr kalte Schnauze, die da ist, ein kalter Geist. Der passt natürlich schon zum Schnabel, den der Steinbrück hat. Er hat ein Lästermaul und manchmal passt das auch den Deutschen nicht.
Die Berliner Schnauze, sagt man so umgangssprachlich. Wir haben, ich darf sie so formulieren, Vanessa Matibe, eine Berliner Schnauze am Tisch. Ich spreche Sie gerade an. Ist das so, dass, wenn Sie das jetzt hören, so die harte Formulierung von Herrn Steinbrück, dass Sie mehr Toleranz verspüren, als dass das in der Schweiz war, bezogen jetzt auf seine Äußerung, wie er halt das Wort gewählt hat?
Also ich glaube, eben auf diplomatischer Ebene ist das Verhalten von oder die Äußerung von Herrn Steinbrück völlig unangemessen gewesen, ob Berliner Schnauze hin oder her. Das ist so, ja, die Berliner sind schnoddrig in ihrer Art, aber dafür umso herzlicher und umso wärmer vom Herzen her und innerlich. Aber nichtsdestotrotz, also politisch so miteinander umzugehen, das ist fernab von Gut und Böse.
Darf ich dazwischen fragen, glaubt ihr, dass das auch in der Politik gilt, dass auch dort letztlich man es hier mit Leuten zu tun hat, die ein warmes Herz haben?
Ein warmes Herz würde, glaube ich, vielen Politikern gut tun in den heutigen kalten Zeiten.
Eine diplomatische Antwort, ein bisschen Diplomatie, vielleicht, wo Sie könnten lernen in der aktuellen Situation, Frau Matibe. Die Frage noch an Sie, Herr Bohr, wie schätzen Sie sie oder haben Sie erwartet, wo Sie jetzt, Sie sind ja geübt auf dem diplomatischen Parkett und kennen beide Seiten, sind in Deutschland tätig als Schweizer Botschafter, sind jetzt wieder zurück in der Schweiz, wo Sie die Aussage von Herrn Steinbrück gehört haben, haben Sie gedacht, dass das so wird rauskommen, so wie der Spiegel später getitelt hat, die Aussage hat, das war ein Angriff aufs Schweizer Herz gewesen.
Mir hat eigentlich erstaunt, dass erst die Aussage, der Vergleich mit den Indianern und der Kavallerie uns aufgebracht hat. Ich selber habe die Indianer immer lässig gefunden und gerade die 7. Kavallerie ist unter General Castro verheerend geschlagen worden von den Indianern. Also müsste man sagen, der Steinbrück hat zugegeben, dass ein Schweizer auch noch auf den Sack gehen. Wahrscheinlich spätestens im September, wenn er nach der nächsten Bundestagswahl nicht gewählt wird. Aber er hat vor wenigen Monaten gesagt, dass man eigentlich Geiseln müsste einsetzen, Peitsche gegen die Steueroase. Und gerade der deutsche Politiker sollte mit dem Ausdruck Peitsche einsetzen gegen seine Nachbarn sehr vorsichtig sein. Ich habe eigentlich erwartet, dass man dort auf ihn reagiert. Und ich glaube, das war auch der Fehler von den Schweizer. Man hat natürlich sofort müssen reagieren. Und der Minister Steinbrück hat uns angreifen können, ohne dass er dafür einen Preis gezahlt hat. Das politische System der Schweiz hat medial vor allem nicht auf ihn reagiert. Und er hat dann gefunden, da kann ich immer weitermachen, kann mich profilieren. Wenn man ihm von Anfang an mit guten Argumenten entgegengetreten wäre, hätte es nie die Eskalation gegeben.
Auf die Rolle vom Bundesrat möchte ich nachher noch kurz erst vielleicht noch die Äußerung, die pointierteste oder härteste Äußerung, die es aus der Schweiz dann als Replik auf das gegeben hat, nämlich die vom CVP-Nationalrat Thomas Müller. Sein Nazi-Vergleich, der ist ja dann auch in Deutschland gehört und heftig diskutiert worden. Ich habe vor der Sendung mit dem Thomas Müller noch telefoniert und von ihm wollen wissen, ob er jetzt rückblickend das würde gleich machen, beziehungsweise was er heute sagt zu seinem Angriff auf den Pierre Steinbrück.
Ich würde heute genau gleich handeln. Bis dahin ist die Art, wie der Steinbrück die Schweiz behandelt hat, kein Thema in der deutschen Öffentlichkeit, auch nicht in der deutschen Politik. Und ab dem folgenden Tag ist es in den Medien gekommen und insbesondere auch im Bundestag behandelt worden. Und da haben wir spätestens einen Tag später gesehen, dass wir in der deutschen Regierung auch Freunde haben. Die Provokation war bewusst gewesen. Wir haben es innerhalb 2-3 Stunden zum Thema gemacht in der deutschen Politik, der Umgang mit der Schweiz. Und da hat er mal 14 Tage Luft verschafft.
Also die Strategie ganz bewusst eine Spur härter formulieren, damit man Aufmerksamkeit erregen kann. Die Einschätzung von Fritz Dinkelmann in Berlin vorher dann auch, dass das auch in Deutschland gemacht worden ist, dass das Peer Steinbrück gemacht hat, um die SPD jetzt in Bezug auf die Wahlen in die Schlagziele zu bringen. Ist das auch irgendwie so eine, ja, wie soll ich sagen, eine neue Art von Politisieren zwischen diesen zwei Ländern? Also so den Krieg führen, damit er dann eben auch in die Medien kommt? Frage in die Runde, Herr Teufsen.
Ja, das würde ich sagen, das ist natürlich ein Ausdruck von der Medienlandschaft, die extrem personalisiert ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Grund, warum wir heute Abend da sitzen, warum das in der Bevölkerung derart diskutiert wird. Die Medien gehen extrem auf Emotionen und auf Personen und weniger auf Sachthemen. Und darum erfahrt das auch die Aufmerksamkeit.
Man muss, glaube ich, auch feststellen, dass sich Deutschland natürlich seit der Wiedervereinigung verändert hat. Deutschland ist östlicher geworden, ist nördlicher geworden, ist auch sozialdemokratischer geworden. Und daher ist man eigentlich auch ein bisschen weg von den Werten, die die Schweiz vertritt. Und zweitens sage ich ja seit langem, seit eben im Jahr 2002, dass Beziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz auf politischer Ebene schon lange nicht mehr, in den letzten 30 Jahren nicht mehr so schlecht sind. Wir haben grosse bilaterale Probleme, die wir seit Jahren nicht lösen. Flughafen Zürich, Bankkontengeheimnis, Zinsertragsrichtlinien, Atomendlage, Banken. Und Politiker auf beiden Seiten tun einfach, wenn sie sich dann einmal sehen, einmal im Jahr für eine halbe Stunde sagen, die Beziehungen sind ganz ausgezeichnet, tiefe Freundschaft. Aber die aktuellen Probleme werden nicht angegangen. Und die Auseinandersetzung jetzt, die vom Steinbrück ausgelöst worden ist, ist eigentlich nur ein Spiegelbild vom relativ schlechten bilateralen Verhältnis.
Wie man das bilaterale Verhältnis wieder ins Reine oder ins Lot bekommt, beziehungsweise was Ihre Strategie wäre, wie man das würde, Janne, bekommt, das gehen wir am Schluss von der Sendung noch. Ich möchte die Frage noch an Fritz Dinkelmann in Berlin stellen. So das Zurückschiessen von Thomas Müller jetzt bei der Kropflehrerin im Nationalrat, wie ist denn das in Deutschland angekommen? Ist man da ein bisschen verknüpft, dass jetzt aus der netten Schweiz, wo Sie sich ja vielleicht nicht so gewöhnt sind, dass man zurückbeisst und eben nicht nur bellt, dass das so heftig retour kommt?
Es hat ein gewisses Erstaunen gegeben, würde ich sagen. Es ist ja in Deutschland nicht unüblich, dass Politiker bei Gelegenheit Nazi-Vergleiche anstellen und damit regelmässig so daneben greifen, dass sie sich nachher umgehend dafür müssen entschuldigen. Jetzt hat das ein Schweizer Politiker gemacht, mit so einem Vergleich operiert. Deutschland hat allerdings manchmal auch von anderen Ländern Ähnliches müssen hören, polemisch, von Polen oder Großbritannien, wenn zum Beispiel wieder mal ein wichtiges Fußballspiel ansteht, wenn die englische Boulevardpresse schon fast Stereotype eben das Bild vom hässlichen Deutschen zeichnet und Klischees bedient, die gefährlich sind. Das ist meine Antwort. Ich finde solche Vergleiche gefährlich, weil sie Öl in ein Feuer gießen, das auch nach 60 Jahren nicht einfach gelöscht ist, auch wenn wir das gerne hätten, dass das vom Tisch ist. Wenn also ein Schweizer Politiker Deutschland provozieren will, dann sollte er, meine ich, für seine Polemik andere Bezüge wählen. Also die politische Aktualität in Deutschland gäbe genügend Stoff dafür, dass die Schweiz grundsätzlich auf eine Provokation auch mit Provokationen reagiert. Das ist verständlich. Ich möchte auf Thomas Bohrer aber jetzt noch zurückkommen. Er hat mit Recht festgestellt, die Schweiz hat eben viel früher und dezidiert sollen reagieren. Das ist nicht passiert, das ist falsch. Und dann kann es eben passieren, dass ein Peer Steinbrück eigentlich ein Sachverhalt, der da ist. Was ist für ein Sachverhalt? Zwei Länder, verschiedene Gesetzgebungen in diesem Bereich, auch in anderen. Und da kommt das grosse Deutschland und sagt eigentlich, und seid ihr nicht willig, nicht, dann brauche ich Gewalt. Das geht nicht.
Also früher hätte man regieren müssen. Das ist auch kritisiert worden im Parlament, wo das zum Thema geworden ist. Man hat vorgeworfen, Anwürfe gegen den Bundesrat, da hat es Rückgrat wie einen Zahnstocher, in einem anderen Zusammenhang auch noch. Man hat ja schon reagiert. Frau Galmirey hat gesagt, das ginge nicht, der Ton sei aggressiv. Man hat die deutsche Botschafterin ins Bundeshaus zitiert. Ist das alles zu spät passiert? Also erst zu einem Zeitpunkt, wo der Stein schon im Rollen war, hätte man es müssen machen zu dem Zeitpunkt, wie Sie vorhin geschildert haben, Herr Bohrer, wo die Äußerungen gekommen sind mit dem Peitschenknallen zum Beispiel.
Ich bin davon überzeugt, dass es zu spät war. Es reicht auch nicht, wenn man in der Schweiz auf so etwas reagiert. Man muss in Deutschland auch über die Medien reagieren. Der deutsche Politiker, auch Steinbrück, ist sehr sensibel auf das, was die Medien über ihn schreiben, was im Fernsehen kommt, in der Bildzeitung. Und da reicht es nicht, wenn man in einem Schweizer Medium gegen den Steinbrück antritt. Das wird in Deutschland nicht zur Kenntnis genommen.
Gut, was hätte man denn konkret machen müssen? Jetzt seitens dem Bundesrat als Beispiel, ja,
man
oder?
Man hat sicherlich schon beim ersten Angriff, mit der Drohung, mit der Peitsche, das müssen zurückweisen. Man hat müssen darauf hinweisen, dass auch mit Fakten, dass wir eine Zinsentragsrichtlinie haben, wo Deutschland ja, wo von uns verlangt hat, wo hat wollen, wo sie zugestimmt hat, dass man ein Doppelbesteuerungsabkommen hat, dass man durchaus bereit ist, über andere Fragen zu diskutieren, aber nicht in diesem Ton. Und man hat die natürlich auch das, wie gesagt, nicht nur müssen im deutschen Botschafter sagen, sondern mal in der Frankfurter Allgemeinen Interview geben, in der Bildzeitung. Die Botschaft hat mal in eine Fernsehsendung müssen gehen, zu Anne Will etc., um dem Unmut Ausdruck zu geben. Und es ist auch so, dass der Peer Steinbrück in Deutschland auch sehr viele Gegner hat. Man hätte dann können Alliierte finden bei der bayerischen CSU, bei der FDP, und die hätten ihn dann auch noch in Senkel gestellt. Und das ist offensichtlich im schweizerischen politischen System im Moment nicht machbar, dass man sich im Ausland richtig darstellt.
Ja, das ist ja alles richtig, aber die entscheidende Frage ist doch, und was wirklich interessant ist, warum kann so etwas passieren? Und das heisst doch, dass der Bundesrat ist sicher, wir haben einen sehr schwachen Bundesrat, wir haben einen Bundesrat Merz, der sicher sehr harmoniebedürftig ist, und es ist nicht in seinen Genen, solchen Angriff entgegenzutreten. Aber es wirft doch ein grundsätzliches Licht auf das politische System, das wir haben. Haben wir einen Bundesrat, der überhaupt kann auf solche Angriffe reagieren? Wir haben eine konsensorientierte Politik. Wir gehen die Verhandlungen mit dem Konsens, mit dem Kompromiss schon im Rucksack. Da können wir auf so ein Oppositions- und Regierungssystem wie Deutschland schlecht reagieren. Und dann kommt noch etwas Entscheidendes dazu. Das Bankgeheimnis ist eine Lebenslüge der Schweiz. Und das wissen die Schweizer. Unbewusst haben sie das immer gewusst. Und ich kann mir nur so erklären, dass in dieser Dramatik und in dieser Schnelligkeit so etwas dann auch anheimgegeben wird.
Sie sagen, das Bankgeheimnis ist eine Lebenslüge. Das heisst, also, wir haben vorher schon gewusst, dass es, ja, dass man vielleicht einmal müsste hindern, dass man da etwas müsste ändern, dass es nicht ganz recht ist. Und wenn man dann kritisiert ist, wenn man selber schon das Bewusstsein hat, dass man nicht so ganz sauber operiert, dann reagiert man natürlich ein bisschen vehementer, als man das vielleicht ausführe, wenn man von seinem Tun und Lassen überzeugt ist. Ich möchte auf die Auswirkungen von dem ganzen Streit noch zu reden kommen. Im Moment sind die Fronten ja verhärtet. Die Frage ist, wie sich der Streit im Moment jetzt ganz grundsätzlich auf Beziehung zwischen Deutschland und der Schweiz auswirkt. Einerseits politisch, wie verhandlungsbereit ist man bei Problemen, die noch bestehen. Sind Sie angesprochen, sind nicht alle Probleme gelöst, Herr Bohrer. Der Flughafenstreit ist nicht beigelegt. Aber auch im wirtschaftlichen Bereich. Deutschland und die Schweiz sind wichtige Handelspartner. Das werden sie oder werden sie auch in Zukunft sein. Wie wirkt sich das aus jetzt?
Also wenn ich nochmal dazu Stellung nehmen darf, ich halte es für ganz wichtig, dass die Schweiz in die Offensive geht. Der Bundesrat muss gegenüber Deutschland zeitnah verlangen, dass man die bilateralen Probleme, Sie haben es gesagt, welche das sind, schnell angeht. Und zwar würde ich von Schweizer Seite Gesamtverhandlungen verlangen. Wir dürfen uns nicht auf diktieren, was die Deutschen wollen. Nämlich, dass wir mal ein Flughafenproblem angehen und dort gehen die Deutschen mal nicht nach. Dass wir das Bankkundengeheimnis angehen, dort müssen Schweizer sehr viel nachgeben, etc. Das dürfen wir nicht mehr. Im Sinne von do und des, von Geben und Nehmen, ein Gesamtpaket schnüren. Ich glaube, es ist zum Beispiel sehr wichtig, dass wir ganz klar sagen, dass wir Schweizer nicht bereit sind, für 2,5 Milliarden Kampfflugzeuge von Deutschland zu kaufen. EADS produziert die, wenn nicht das Flughafenproblem gelöst würde. Das ist, glaube ich, für mich, es ist eine relativ komplizierte Verhandlung, darum bin ich hier länger gewesen.
Das ist Doppelpunkt Forum auf der, das heisst zum Thema die Deutschen und wir. Wir reden über die Auswirkungen vom aktuellen Steuerstreit auf Beziehungen zwischen der Schweiz und Deutschland. Zuerst aber noch der Blick auf die Strasse.
Vergessen vor DRS von 20.31 Uhr. Ein Hinweis für die Nord-Süd-Achse. Wegen Bauarbeiten ist der Gotthardtunnel heute Nacht zwischen 22 Uhr und 5 Uhr früh in beiden Richtungen gesperrt. Der Schwerverkehr wird ab 21.30 Uhr in den Warteräumen angehalten. Da für die Passstraße über den Gotthard weiterhin Wintersperre gilt, ist die Gotthardroute auch für Personenwagen nicht verfügbar. Als Alternative wird die San Bernardino-Route A13 empfohlen. Und weiter geht es jetzt mit Mundart und Edith Killmann.
Herzlichen Dank, Joschi Kühne. Der Streit, der aktuelle, der abgeht zwischen Deutschland und der Schweiz, der wirkt sich auf. Vielleicht nur ein kleines Beispiel, dass es eben auch im Kleinen sich niederschlägt. Das Amt für Wirtschaft, das Appenzell Ausserrhoden, hätte eigentlich eine Informationsveranstaltung machen zu Köln. Und zwar wäre es dort darum gegangen, als Standort von Ausserrhoden, als Unternehmens- und Steuerstandort. Das ist quasi eine Werbeveranstaltung. Man hat die Veranstaltung dann abgesagt, und zwar mit dem Argument, ungeschickt im Moment, in dem Kontext, das würde ja nur noch Öl ins Feuer gießen. Das ist nur ein Beispiel. Zeigt natürlich nicht, was alles passiert in der Schweiz, aber vielleicht ein kleines Beispiel, das prototypisch ist, dass man sich eben schon überlegt, ui, was dürfen wir jetzt noch, was dürfen wir nicht. Früher wäre man einfach hier nicht Werbung gemacht. Sie lachen, Markus Nick.
Ja, ich lache. Ich finde das eigentlich auch peinlich, was Appenzell da gemacht hat. Ich habe diverse Berichte darüber gelesen. Aber zum nochmal schnell auf das Ganze zurückkommen. Die am Anfang eingespielte Collage, das ist eigentlich wie im Kasperli-Theater für mich, wenn ich zugelost habe. Ich musste lachen, wie die meisten da am Tisch. Wenn man sich aber so ein bisschen den tiefen Sinn anschaut und ein bisschen zurückschaut und sieht, dass wir seit dem Jahr 2000 oder 2002 unter permanentem Druck stehen, oder? Kommt es mir ein bisschen vor. In Schweiz können die EU beitreten, alle Richtlinien übernehmen und zahlen. Oder wir klopfen hier jetzt eigentlich so langsam und systematisch weich. Einmal sind es die Deutschen, mehrheitlich, dann sind es wieder mal die Franzosen, dann kommen es wieder mal aus UK und so weiter. Und da ist Strategie dahinter. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Schweizer das nicht schaffen, sich systematisch zu wehren. Ich meine, es gibt doch eine einfache Massnahme, Herr Bohrer. Ich weiss nicht, wie Sie das sehen. Aber wir könnten doch eigentlich einfach die Einkaufsfreigrenze an der Grenze zurücksetzen von 300 Franken auf irgendwie 50 Euro und radikal kontrollieren, dass das eingehalten wird. Und glauben Sie mir, aus dem süddeutschen Raum wäre plötzlich so viel Druck auf Berlin, dass Berlin relativ schnell wieder einlenken. Das hat auch schon mal funktioniert bei den Schengen-Aussengrenzen und so weiter. Ich denke, man muss sich einfach nicht alles gefallen lassen, sollte ein bisschen kreativ sein als Schweizer. Und das ist ja das, was die Schweizer früher gewesen sind. Sie sind kreativ gewesen, sie haben sich können anpassen und heute sind wir Mainstream und unterscheiden uns nicht mehr. Wir sind aber einfach zu klein, um mit dem Spiel der grossen mitzumachen.
Das ist die Meinung von Markus Nick, übrigens auch Sie daheim. Sie können mitdiskutieren an dem Doppelpunktforum auf DRS1. Sie können ein E-Mail schreiben, zwar Ihren Kommentar, Ihre Meinung oder auch Ihre Frage, die wir dann in die Runde werden einwerfen. Die Adresse ist doppelpunkt@drs1.ch, doppelpunkt als Wort geschrieben. Da nochmal die Adresse, doppelpunkt@drs1.ch. Wir gehen im Laufe der Sendung nach den 9 dann auf Ihr Mail ein. Der Streit, der im Moment läuft, ich möchte weg jetzt vom wirtschaftlichen und politischen noch hin zu einem anderen Punkt. Letzte Woche hat sich in die ganze Debatte auch noch die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus eingeschaltet. Nach der Einschätzung vom Präsidenten von der EKRM, Georg Kreis, ist es nämlich so, dass sich das, was jetzt auf der Metaebene abgeht, könnte niederschlagen, dass es den Deutschen in der Schweiz schlechter geht.
Die Äußerungen haben sicher etwas einfach freigesetzt, was schon vorhanden war, und haben das Vorhandene vorübergehend verschärft. Erstens einmal das lange historische von dem nicht einfachen Verhältnis von der deutschen Schweiz zu Deutschland. Und dann hat seit zwei Jahren, seit die Einwanderung vor allem im Raum Zürich zugenommen hat, ist sicher auch eine Animosität und eben die latente Bereitschaft zur Ablehnung zu spüren. Es geht ja einfach darum, wie der Deutsche in dem Land begegnet wird. Sorgen macht uns, wenn denn nicht aufgrund von negativen Stereotypen und Pauschalbildern die Einzelnen sozusagen in Haft genommen werden von diesem Stereotyp. Allein wenn jemand Hochdeutsch redet, dass dann jemand kann sagen, du hast einen Nazi-Dialekt. Also es geht um ein Gruppenbild, das angewendet wird gegenüber einzelnen Angehörigen. Und da haben wir eigentlich einfach eine Variante von etwas, was wir erleben im Antisemitismus, im Anti-Islamismus oder in der Ablehnung von Schwarzen oder von Fahrenden.
Das klingt besorgniserregend, wenn man jetzt einmal die Befrage Sie als sozusagen direkt Betroffene, Sie sind seit 8 Jahren in der Schweiz. Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt unter den Äußerungen von Peer Steinbrück im Alltag leiden müssen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass auf privater Ebene durch die Vorkommnisse oder die Äußerungen von Herrn Steinbrück ich nicht feststellen kann, dass es zu einer Erhärtung der Spannungen geführt hat. Ich konnte keine Feindseligkeiten feststellen. Im Gegenteil, ich habe das eigentlich eher als Chance aufgefasst, für die hier lebenden Deutschen Stellung zu beziehen, sich zu äußern, sich zu bekennen, sich von Deutschland auch abzugrenzen und sich mit den Schweizern zu solidarisieren.
Also es gibt Ihnen, durch das, dass es so extrem formuliert worden ist, auch einfach mal die Plattform zu einer Diskussion, die sonst vielleicht nicht geführt wird, weil die Schweizer vielleicht nicht so spassam die Spute haben.
Ja, absolut. Ich bin, wie gesagt, mir wurden keine Feindseligkeiten entgegengebracht. Im Gegenteil, man hat mich darauf angesprochen, man wollte wissen, wie denke ich darüber. Und so kam eigentlich immer eine konstruktive Diskussion zustande. Und das habe ich als sehr positiv empfunden und auch im Austausch mit anderen Deutschen. Die haben Ähnliches berichtet und das ist wenigstens ein positives Merkmal der ganzen Geschichte.
Fritz Dinkmann, Sie leben als Schweizer in Deutschland, in Berlin, vielleicht auch andersrum gefragt als Schweizer in Berlin. Sind Sie angesprochen worden auf die Äußerungen, auf die Angriffigkeiten, die aus der Schweiz Richtung Peer Steinbrück gemacht worden sind, also konkret der Nazi-Vergleich?
Also, wenn ich unterwegs bin, fast jeden Tag, es ist nicht unfreundlich, aber es wird vermerkt, aha, ein Schweizer, aha, der Ton ist überhaupt nicht bösartig, allerdings über die Sache selber will eigentlich kaum jemand diskutieren, wo ich zufällig ins Gespräch komme. Es gibt eher eine kleine gegenseitige Verlegenheit. Ich habe mich bei dieser ganzen Geschichte allerdings, und ich finde, man sollte auch ehrlich bleiben, es ist klar, man sollte auch nicht Polemik weitertreiben, aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass es durchaus Momente gegeben hat, wo ich mich bei Emotionen ertappt habe, die ich jetzt bei mir wirklich nicht vermutet habe. Ich habe etwas offenbar persönlich genommen. Ich habe mich als Schweizer ertappt quasi, wo vielleicht nicht gerade sein Land will verteidigen, aber jedenfalls das Land wieder klären, und das ist ein Punkt, wo mir wichtig ist. Es ist erschreckend, weil es Unwissen, dass es namentlich hier in dieser Metropole gibt über die Schweiz. Nicht, wenn man sich überlegt, wann können die Leute hier, also der Max Frisch, die allerwenigsten, der Lucien Favre, der Trainer vom Fußballclub Hertha BSC, den könnte man jetzt.
Gut, jetzt sind sie gerade gut, oder?
Ja, den finden sie total gut. Und dort gibt es aber auch ein positives Vorurteil. Oder? Der hat hier in der Presse den Namen Hirnli. Also der Schweizer wird unterstellt, dass sie Köpfli haben. Nur ist das oft in einer Kombination, die für uns nicht gerade vorteilhaft ist. Also zwar finden viele Deutsche finden das prima, dass wir nicht in der EU sind. Die finden, das machen die richtig, die sind gescheiter als wir. Einfach weil natürlich auch viele Deutsche sich zu Tode ärgern ab dieser Bürokratie in Brüssel und hätten sie je können abstimmen, wahrscheinlich gegen das Europa gestimmt hätten. Aber die Schweiz steht dann doch da als Land, das letztlich sich nicht verantwortlich machen will, das irgendwie nur abgarniert, ein Land von Profiteuren. Und das hat mit dem zu tun, was der Thomas Bohrer auch gesagt hat, die Schweiz muss vielleicht nicht in die Offensive gehen, aber offensiver auftreten. Die Schweiz hat seit manchem Jahr jetzt praktisch keine Präsenz mehr in diesem Berlin. Sie wird fast verschwiegen. Und das finde ich sehr bedenklich. Es hat eine andere Phase gegeben, wo eben ein anderer Botschafter auch da war, der probiert hat, nicht jetzt einfach einen Stil zu pflegen, der spektakulär ist, aber einen selbstbewussteren, einen souveräneren. Und das meine ich, finde ich für uns ein bisschen schade. Wir sind so stolz auf unsere Souveränität. Die wollen wir verteidigen. Und gleichzeitig ist unser Verhalten so wenig souverän. Nicht, wenn ein Bundesrat seinen Dienst Mercedes umgibt. Das ist, hat vielleicht eine symbolische Bedeutung. Aber es wirkt auch ein bisschen infantil und eben überhaupt nicht souverän.
Dann könnte man auch die Frage noch stellen, ob das französische Modell über jeden Zweifel erhaben ist, beziehungsweise ob das französische Modell wirklich die richtige Wahl wäre. Sie haben es auch gesagt, Fritz Dickelmann, das Verhältnis zwischen Deutschland und der Schweiz ist so eine Zwiespältig. So, auf der einen Seite mag man sich so ein bisschen, aber irgendwie mag man sich manchmal auch nicht. Und im aktuellen Streit kommen so ganz alte Vorurteile oder alte Gedankenkonstrukte wieder führen, wo Jahrzehnte zurückgehen. Die Hassliebe, wenn man so kann sagen, inwiefern ist die auch noch prägt von Zeiten vom Zweiten Weltkrieg? Inwiefern spielt Geschichte drinnen? Die Frage noch da in die Runde. Also, dass man in Deutschland jetzt das Gefühl hat, die Schweizer mit dem Bankgeheimnis, das sind die, die sich mit den illegalen Machenschaften so ein bisschen bereichern wollen. Gegen Deutschland schleudert man den Vergleich vom Nazi, von dem hässlichen Deutschen in der Stiefel und mit den Peitschen. Ist der Zweite Weltkrieg immer noch nicht gegessen, 70 Jahre später?
Ich glaube, das ist vor allem bei der Generation, die heute um die 60, 70, 80 Jahre alt ist, sicher der Fall. Wenn man historisch zurückschaut, ist es ja so, dass im Ersten Weltkrieg die deutsche Schweiz ganz klar hinter Deutschland gestanden ist. Die Romandie hinter Frankreich, das eigentlich ein Graben durch die Schweiz gegangen ist. Hingegen im Zweiten Weltkrieg ist man vereint gegen Nazi-Deutschland gestanden. Und wenn ich mit meinem Vater rede, mit meiner älteren Generation, stelle ich das nach wie vor fest. Jemand, der, wie ich, nach dem Zweiten Weltkrieg geboren ist, sieht das viel gelassener, kennt natürlich auch die heutigen Deutschen, weiss, dass sie nicht verantwortlich gemacht werden, was in den 30er und 40er Jahren passiert. Aber sicherlich belastet der Zweite Weltkrieg das Verhältnis Deutsch-Schweizer-Deutsche. Ich wollte aber betonen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass der Roman gegenüber Frankreich und vor allem der Tessiner gegenüber Italien fast noch in einer grösseren Abneigung ist, obwohl es dort eigentlich keine sozusagen historischen, militärischen Gründe gegeben hat, dass das der Fall sein sollte.
Thomas Küng, ich möchte Sie als Autor von der Gebrauchsanweisung für die Schweiz noch ansprechen. Würden Sie an einen Deutschen, der in die Schweiz kommt, das auch mit auf den Weg geben, auch wenn er selber mit dem Zweiten Weltkrieg persönlich vielleicht nichts mehr zu tun hat, dass er so eine Art von einer Erbschuld eben gleich immer noch mit sich im Rucksack trägt?
Also ich will sicher nicht von einer Erbschuld reden, aber es stimmt natürlich schon. Es ist auch so, dass jeder hat seine Vergangenheit. Also ich bin auch in Südafrika gewesen, bin mit Weissen gewesen. Die sind auch nicht für den Rassismus zuständig gewesen und trotzdem haben sie nicht können so tun, wie wenn es die Vergangenheit nicht gegeben hätte. Und es gibt eben schon einen grossen Befindlichkeitsunterschied zwischen den Deutschen und den Schweizer. Wenn wir unsere Geschichte anschauen, dann hat die immer etwas Tröstliches für uns. Wir haben so und so viel Erfolg hinter uns, wo wir miteinander geredet haben und wir haben irgendwie den Weg gefunden. Die Deutschen haben das nicht. Wenn die in die Geschichte zurückschauen, dann nachher schudern es die. Aber den Franzosen geht es auch so und den Polen auch so. Die schauen nicht gern zurück. Wir schauen gern zurück. Mindestens haben wir dort etwas Tröstliches aus der Vergangenheit. Und das ist ein grosser Unterschied, wenn wir mit Ausländern, nicht nur mit Deutschen, zusammenkommen und zurückschauen. Wir lehnen uns immer ein bisschen zurück. Das machen die anderen nicht.
Lehnen wir uns zu Recht zurück?
Ich muss jetzt schon noch sagen, also was der Herr Bohrer jetzt da gesagt hat, das stimmt natürlich nicht in dieser Gänze.
die Schweiz ist nicht im Zweiten Weltkrieg wie ein Mann gegen Nazi-Deutschland gestanden. Es hat sehr wohl auch in der Armeespitze Stimmen gegeben, wo einen Anschluss an Deutschland befürwortet hätte. Das muss
ich sagen, 1941, wo Europa von Nazi-Deutschland dominiert war, hat es Nationalratswahlen gegeben. Und dort hat die Schweizer Ausleger von NSDAP, also von der Nationalsozialistischen Partei, können auftreten. Sie haben einmal 1% von der Stimmen gemacht. Ich glaube, das war ein deutliches Zeichen, dass die Schweiz abgeneigt ist. Das natürlich gewisse Exponenten gegeben hat, gebe ich zu. Eben, ja. Aber ich meine, in ihrer Grundstimmung, der Frau, der Mann auf der Straße in der Schweiz war gegen das Nazitum.
Es gibt auch den Satz, wir sind an der Grenze gestanden. Ich habe den von meinem Grossvater gehört. Er war ein Freisinniger und war unglaublich stolz darauf, dass man den Deutschen die Stirn geboten hat. Und es hat ihn überhaupt nicht interessiert, ob hohe Militärs oder Politiker da irgendwie wollen kooperieren. Ich meine tatsächlich, dass eine Mehrheit von der deutsch-schweizer Bevölkerung, ich bin Solothurner, gegen die Nazi war, was aber eben leider nicht ausgeschlossen hat, dass es gleichzeitig auch bei uns durchaus einen latenten Antisemitismus gegeben hat. Also es ist ein bisschen zwiespältig. Ich glaube nicht, dass wenn wir zurückschauen, einfach nur auf schöne Sachen stossen.
Ich möchte weg noch vom Zweiten Weltkrieg und die Frage an Sie stellen, Herr Teufsen. Sie haben mir vor der Sendung gesagt, Ihr Verdacht ist, dass so die Hassliebe zwischen Deutschen und der Schweizer auch da drin begründet liegt, dass die Schweizer nämlich das Deutsche in sich selbst nicht ausstehen können. Vielleicht können Sie das noch erläutern, was Sie mit dem ganz genau meinen.
Ja, ich beobachte einfach, dass jeder zweite oder noch mehr, jeder zweite Schweizer irgendwo deutsche Wurzeln hat. Entweder ist er ein Vierteldeutscher oder ist mit einer deutschen Frau verheiratet oder mit einem deutschen Mann. Dass wir haben eine unglaubliche Nähe auch zu dem Deutschen. Und gleichzeitig sind die ja dann auch immer noch so rhetorisch so gut. Es gibt sicher auch einen gewissen Neidfaktor gegenüber Deutschland. Das hat im Übrigen auch, nur wie man jetzt über den Zweiten Weltkrieg, ich wollte jetzt nicht nochmal über das reden, aber Deutschland hat eine Geschichte. Und wir nehmen uns als ein bisschen geschichtsloser wahr als die Deutschen. Sie haben jeden Deutsche, oder jedenfalls jeden älteren Deutsche, kann dir aus dem Krieg erzählen. Und ich glaube, das ist jedenfalls eine vermutige These, da gibt es auch einen gewissen Neidfaktor.
Die Frage noch weiter an Vanessa Matthiebe. Sie sind als Vertreterin von Deutschland da. Sie sind ursprünglich aus Berlin, sind seit 8 Jahren in der Schweiz. Was haben Sie das Gefühl, dass so gesagt worden ist? Ist so der Kontakt zwischen den Schweizer und Deutschen hat damit zu tun, dass wir so ein einen Minderwertigkeitskomplex haben, oder geht es in die Richtung, dass wir vielleicht manchmal gerne so geschliffen daherreden würden und vielleicht auch so Sachen beim Namen nennen, wie es dann eben jemand aus Deutschland kann. Wir trauen uns nicht. Das ärgert dann natürlich auch scheinbar, oder?
Ja, also ich glaube, das sind 2 Punkte. Sicherlich ein ganz wichtiger Faktor ist die Sprache. Wir haben das auch oft diskutiert. Als ich in die Schweiz kam, gab es natürlich auch ein paar Diskrepanzen sprachlicherseits, dass wir uns einfach missverstanden haben, beziehungsweise ich mit meinem von der Tonalität her sehr direkt und sehr hart rübergekommen bin und erstmal eine Reaktion, eine zurückhaltende und fragende Reaktion mir entgegengekommen ist und wir erstmal erlernen mussten, mit der Kommunikation umzugehen. Also Sprache ist sicherlich eins. Das andere ist mit dem Bewusstsein der Schweizer aufgewachsen zu sein, dass die Schweiz eben ein kleines Land ist und ein abhängiges Land ist, während als Deutscher man aufwächst, nicht mit dem Bewusstsein, dass man jetzt in einem machtvollen, großen Land aufgewachsen ist und das Land sagt, wo es lang geht und zahlt am meisten Geld und kann dadurch die Richtlinien bestimmen oder beeinflussen. Das ist uns überhaupt nicht so bewusst, genauso wie die Geschichte wir ja eher verdrängen einfach. Und dann kommt man hierher und dann merkt man plötzlich, dass die Menschen, die hier groß geworden sind, eben immer davon sprechen, dass sie unterdrückt werden von den Großen, von der EU, von den großen Ländern. Und darüber ist man sich gar nicht bewusst, wenn man hierher kommt. Und genauso wenig ist man sich darüber bewusst, dass Deutschland jetzt eines dieser Länder ist, die diesen Druck ausüben.
Ich fühle mich fast dazu provoziert, jetzt Deutsch zu reden.
Aber, tut sich keinen Zwang an.
Ich glaube, Die Grossen haben eben ein Problem. Weil sie gross sind, haben sie Angst, dass man sie nicht gern hat. Ich denke, es gibt auf beiden Seiten gibt's die Komplexe. Bei uns vielleicht wegen der Sprache. Ich kann mich aber erinnern, wo die Fußball-WM war, hat es doch ganze, also das waren euphorische Berichterstattungen gewesen, in Deutschland selber über die WM, weil es so viel positive Resonanz gegeben hat im Ausland, weil man das Gefühl hatte, doch, irgendwie ist eben die Phase, die Vergangenheit, das ist jetzt vorbei. Wir haben es doch gern, wir akzeptiert es nicht nur, wir respektiert es nicht nur, sondern wir haben es gern und ich denke, das sollte man nicht vergessen.
Ich möchte den Moment nicht missen, um auf das nochmal eingehen, wo Frau Matthiebe vorhin gesagt hat. Sie haben ganz am Anfang erwähnt, wo Sie in die Schweiz gekommen sind, haben Sie natürlich im Gespräch mit Ihrem Partner, mit dem Markus Nick, schon gespürt, dass man nicht gleich ist. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, so ein bisschen in das Paarnähtruckli zu schauen, würde mich dort zwei, drei Sätze noch mehr interessieren. Wie ist es denn Ihnen gegangen, Herr Nick, wenn so Sie dahergekommen ist und vielleicht gefunden hat, so, dann machen wir jetzt so und anders nicht, oder das ist jetzt irgendwie meine Meinung, sind Sie da ein bisschen erklüpft?
Ja, das hat schon für die ein oder andere Friktion gesorgt, das ist schon so. Das
ist eine schöne Formulierung.
Nein, wirklich, und das ist sehr schwierig gewesen und es ist halt auch das gleiche Wort heisst nicht das Gleiche und die gleiche Tonalität heisst nicht das Gleiche.
Können Sie sich an ein typisches Beispiel erinnern?
Ja, es gibt vielleicht schon eins, zwei, die man jetzt nicht unbedingt erwähnen
will. Okay.
Aber es ist sehr, sehr schwierig am Anfang ein gemeinsames Kommunikationslevel zu finden und das, obwohl wir uns ja eigentlich sehr nah gestanden sind und obwohl wir eine sehr gute Zeit schon hinter uns gehabt haben mit einer Wochenendbeziehung. Und das war nicht einfach gewesen. Und heute im geschäftlichen Leben, wo ich auch mehrheitlich eigentlich Deutsche bei mir angestellt habe, in der Firma, also es ist irgendwie 60% Deutsche und noch ein bisschen Italienisch und dann noch etwa 30% Schweizer, fällt mir das viel leichter, mit diesen Deutschen natürlich umzugehen und weil man auch eine geschäftliche Grundlage hat. Und im Privaten ist das irgendwo durch viel schwieriger. Und heute kann man eigentlich sagen, wir haben hauptsächlich deutsche Freunde. Also heute stresst mich das überhaupt nicht mehr, sondern ich fühle mich sogar sehr wohl und bin vielleicht manchmal auch ein bisschen deutsch gegenüber meinen Schweizer Kollegen.
Also Sie sind durch das Trainingscamp gegangen, wenigstens sprachlich. Das braucht es auch ein bisschen, weil schliesslich ist Hochdeutsch für einen Schweizer eine Fremdsprache. Und wenn die Deutschen in die Schweiz kommen, merken sie dann auch, dass Schweizerdeutsch eben nicht Hochdeutsch ist, wo hinten dran überall noch ein Li ist. Vielleicht etwas zum Schmunzeln. Der deutsche Komiker Michael Mittermeier hat sich über das auch Gedanken gemacht. Ihm ist nämlich so gegangen mit dem Schweizerdeutschen, wo er das erste Mal in die Eidgenossenschaft gekommen ist.
Am Anfang habe ich mich schwer getan, weißt du? Wenn er hierher kam, so rauch. Fragst du einen Schweizer nach dem Weg, so, hallo, wo geht's denn da und dahin? Rauch, jetzt knauf, du kannst rüber, ich schirp, ich gesehen, das ist klar, das kannst du machen. Ja, aber es ist ein bisschen rüber, doch breit beim Rot. Pass auf, kannst du näher, kannst du rüber. Also ich dachte am Anfang, Schweizerdeutsch, das ist so, keine Ahnung, platte rückwärts laufen, satanische Botschaften.
Satanische Botschaften, das Schweizerdeutsche, Thomas Küng. Sie als Kenner von der Unterschied, als Autor von der Gebrauchsanweisung für die Schweiz, was fällt Ihnen noch so auf? Wo reiben sich Deutsche und Schweizer im Alltag ganz klassisch? So das Best-of aus Ihrem Buch.
Ja, also Best-of würde ich nicht sagen. Ich glaube, das muss jeder selber ein bisschen herausfinden. Aber ich glaube, ein Hauptbruch ist für die Deutschen, dass sie in die Schweiz kommen und denken, die Schweizer hegen die Deutschen so gern wie die Deutschen die Schweizer. Und so ist es halt eben nicht. Also sie kommen mit einem grossen Wohlwollen zu uns und haben dann durch das eine grosse Fallhöhe, wenn sie dann mal ein bisschen den Schock erleben, dass da eine gewisse Zurückhaltung da ist. Und was zweitens ist, sie haben das Gefühl, sie gehen nicht richtig ins Ausland, wenn sie in die Schweiz kommen. Und es ist halt ein völlig anderes Land, die Schweiz. Wir haben eine andere innere Struktur und so höflich, wie wir miteinander umgehen, so empfinden das die Deutschen, hat halt eben auch etwas mit unserer seltsamen Struktur in der Schweiz zu tun. So wie wir mit Minderheiten umgehen, also so wie wir jetzt zum Beispiel die Romanischen pflegen, so hätten wir es eben auch gerne. Die Deutschen würden uns pflegen. Und das machen sie nicht, sondern sie geben uns den Tarif durch und wir merken es erst hinten rein. Also, ich glaube, die Anekdoten oder die Reibungsflächen, die kennt jeder selber. Aber für mich in Zürich ist halt jedes Mal auch heute wieder ein Schock, wenn ich durchsage der Leitstelle gehören und es ist wirklich Hochdeutsch oder und nicht Schweizerdeutsch, es muss dort einfach ein bisschen Schweizer Akzent drin sein, sonst schudert es mich. Ich kann nichts dafür.
Aber wenigstens versteht man dann die Haltestelle, oder?
Die kommen mittlerweile nach Band, aber wenn es einen Unfall gibt an der Stampfenbachstrasse, dann muss eben Stampfenbachstrasse heißen, nicht Stampfenbachstrasse.
Die Schweiz ist ganz ein beliebtes Auswanderungsland für die Deutschen. Laut dem Statistischen Amt der Schweiz gibt es Zahlen von 2008 noch nicht, aber wenn wir jetzt nur die Zahlen von Zürich anschauen, im letzten Jahr sind 2.500 Deutsche auf Zürich gezogen, allein in die Stadt. Insgesamt sind sie in der Stadt 28.000, recht viel gerechnet auf 380.000 Einwohner. Das ist ein grosser Anteil. Was erwartet man sich denn so als Deutsche, wenn man in die Schweiz kommt? Oder was haben Sie für ein Bild? Was haben Sie das Gefühl gehabt, was Sie erwartet, wo Sie da hingezogen sind, Frau Mathieben?
Ja, also es ist schon so, wie der Herr Küng gesagt hat, man ist sich nicht bewusst, was einen erwartet. Es wurde einem auch nicht gesagt, muss ich gerade hier mal so nach rechts ginken.
Hat Ihnen Ihre Partner einfach gesagt,
nein,
komm an, da kann man gut Skifahren, das ist alles toll.
Ins kalte Wasser geschmissen, genau. Nein, ich glaube, die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist mittlerweile so fatal negativ, dass sich wirklich sehr viele Leute überlegen, ihren Job zu schmeißen und in die Schweiz zu kommen. Ich kriege also immer wieder Anfragen, auch per E-Mail, die lauten, ich überlege mir, mit meiner Familie hierher zu kommen und so weiter, und ich bin immer recht erstaunt. Und
man muss vielleicht noch sagen, der Grund, warum Sie die E-Mail bekommen, ist nicht der, weil Sie eine Berühmtheit wären in Deutschland, also Sie sind Präsidentin und Gründerin vom Deutschen Club in Zürich, darum Sie als offizielle Ansprechperson.
Ja, ganz genau. Und jetzt habe ich den Faden verloren, um ganz ehrlich
zu sein.
Sie
kriegen immer Mails aus Deutschland von Leuten, die sich fragen, ob sie in die Schweiz kommen sollen aufgrund der wirtschaftlichen Situation.
Aha, ja, genau. Und die Ursprungsfrage war ja, wieso kommen die Deutschen so gerne in die Schweiz? Eben. Und wie Herr Küng schon gesagt hat, das ist ein nahes Ausland. Man denkt, man spricht die gleiche Sprache. Überall wird publiziert, Zürich ist wieder die Weltstadt. Wunderbar zum Leben, See, Berge, alles da. Und ja, und der Schritt ist eigentlich nicht groß. Aber eben, man weiß nicht, man rechnet eigentlich mit dem Besten und stellt dann fest, wenn man hierher kommt, dass man doch in einem Ausland lebt. Ja, das ist so.
Und man hat, bevor man kommt, gar nicht so die Muße oder nicht das Interesse, das Bewusstsein, um sich vorzubereiten, weil man denkt, das ist ganz genau gleich. Die verstand ich dann schon, da braucht zwei Wochen.
Ja, so ungefähr. Nein, also ich glaube, mittlerweile sind die Leute vielleicht schon ein bisschen sensibilisiert durch die Presse und auch die Blickkampagne, die es damals gegeben hat, wie viele Deutsche verträgt die Schweiz, das ist ja auch rübergeschwappt nach Deutschland. Also ich glaube, dass man schaut es vielleicht nicht mehr ganz so blauäugig an, wie vielleicht vor 8 oder 10 Jahren. Aber der Schritt ist wesentlich kleiner, in die Schweiz auszuwandern, als jetzt beispielsweise nach Frankreich oder Spanien oder noch weiter weg.
Ihrem Partner, der Markus Nick, hat vorher noch gesagt, Sie haben unterdessen ganz viele deutsche Freunde in Ihrem Freundeskreis oder der grösste Teil kommt aus Deutschland. Ist das ein Zufall oder sind Ihnen die Schweizer und Schweizerinnen einfach nicht so wohlgesinnt gewesen?
Also ich muss sagen, zum Anfang ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, tiefergehende Kontakte zu knüpfen. Damit hatte ich eben auch gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, das funktioniert so wunderbar einfach wie in Berlin. Dem war dann nicht so. Und ja, wir mussten eigentlich bei Null anfangen und unsere Freundschaften wieder aufbauen. Und ja, und dadurch, dass er natürlich dazu mal und heute immer noch einer 100-prozentigen Anstellung nachgeht und ich die meiste Zeit zu Hause war, habe ich für den gesellschaftlichen Teil gesorgt. Und dadurch, dass ich mich auch viel mit Deutschen kurz geschlossen habe und gefragt habe, wie es ihnen ergangen ist hier in der Schweiz, hat man sich natürlich näher kennengelernt und daraus sind dann Freundschaften entstanden.
Thomas Küng, ist der Schweizer, die Schweizerin nicht so kontaktfreudig, ganz grundsätzlich? Also geht es nicht nur um die Deutschen?
Ja, also das bestätigen ja nicht nur die Deutschen, sondern auch die Basler, die auf Zürich kommen oder die Zürcher, die auf Solothurn gehen. Es ist ja nicht so, dass Zürcher in der ganzen Schweiz so beliebt wären. Und die Berner, die ins Wallis gehen und nach 10 Jahren noch nicht Walliser Deutsch reden, werden auch nicht ernst genommen. Also es ist nicht so, dass wir untereinander so eine kollektive Freundschaft hätten. Und nur die aus dem Ausland oder die Deutschen schneiden, sondern auch wir untereinander sind relativ zurückhaltend im Schliessen von Freundschaften.
Herr Bohrer, Sie haben sich noch gemeldet.
Ja, ich habe ein halbes Leben im Ausland verbracht. Es ist natürlich so, dass der auswandert, in ein neues Land kommt, sich muss versuchen zu integrieren, zu anzupassen, Freundschaften zu machen. Und vielleicht haben viele Deutsche, ich begrüße ausdrücklich die Einwanderung von Deutschen in die Schweiz, die trägt unglaublich viel zu unserem Wirtschaftswachstum bei, auch viele deutsche Angestellte. Aber die, ich sage denen immer wieder, die müssen auf die Schweizer zugehen, die sind die Fremden, die müssen sich integrieren, die müssen versuchen, Freunde zu machen. Die können nicht einfach daheim warten und sagen, ja, die Schweizer sind so kalt, die kommen nicht auf mich zu und die laden mich nicht ein. Das in Amerika kann ich das so machen, in Afrika, überall.
Gegenüber wird abgewunken, Markus Nick, Vanessa Matiba, ich glaube, Sie haben es probiert.
Ja, wir haben es probiert. Ich hatte ja einen Schweizer Freundeskreis gehabt und da hat es einfach zum Teil massive Inkompatibilitäten gegeben, vor allem unter den weiblichen Teilnehmerinnen von dem. Oh. Und darum haben wir das eigentlich nachher abgebrochen. Das wäre jetzt der Beitrag noch gewesen dazu.
Wunderbar. Das ist das Doppelpunkt Forum auf DRS 1.
Doppelpunkt Forum.
Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Schweiz ist angespannt. Im Steuerstreit hat der deutsche Bundesfinanzminister Peer Steinbrück Sachen gesagt, die die Schweiz im Herz getroffen haben. Er hat mit der Peitsche, hat uns mit der Kavallerie gedroht und die Schweizer mit Indianern verglichen. Wie tief uns die Speerspitzen aus dem Nachbarland getroffen haben, ist bei einer Kropflehrerin im Parlament deutlich und klar geworden.
Sie können Herrn Steinbrück mitteilen, dass ich seine Aussagen unerträglich finde.
Shame on you, Bundesfinanzminister Steinbrück.
Da kommt es mir ja wie Hohn und Spott in den Sinn, wenn ich an den Slogan denke, zu Besuch bei Freunden.
Ja, da haben die Parlamentarier reagiert und ich habe schon ein Mail bekommen, heute im Doppelpunkt, von Maggie und Peter Siegest, der sagt, Peer Steinbrück ist ein Deutscher, arrogant, frech, hochnäsig. Und das Schlimmste ist, er hat Recht. Doppelpunkt Forum, wir diskutieren. In der ersten Stunde Doppelpunkt Forum haben diskutiert und sind weiterhin am Tisch. Der Thomas Bohrer, ehemaliger Schweizer Botschafter in Deutschland, der Bert Teufsen, Journalist für die deutsche Zeitung Die Zeit, der Fritz Dinkelmann, er ist unser Mann in Berlin, dann haben wir den Thomas Küng, Autor vom Buch Gebrauchsanweisung für die Schweiz und ein Ehepaar, ein deutsch-schweizerisches Paar, die Vanessa Matthiebe und der Markus Nick und moderiert dort Edith Gilmann. Was die erste Stunde gebracht hat, fassen wir nicht mehr zusammen. Doch, ein bisschen. Es ist um die aktuelle Situation gegangen, die Auswirkungen und Hintergründe. Und was machen wir jetzt für Schwerpunkte?
Ja, das interessiert uns genau in der zweiten Stunde vom Doppelpunkt Forum. Und zwar konkret die Frage, geht der verbale Schlagabtausch noch weiter? Und jede gibt damit einfach noch ein Spürchen härter zurück? Oder hat das Hickhack bald ein Ende? Was müsste passieren, damit die Wogen sich wieder glätten? Und wir möchten in dieser Stunde auch gerne mit Hörerinnen und Hörer diskutiert. Was würden Sie vorschlagen, dass sich Beziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz verbessern? Bezogen einerseits auf den Streit, auf der politischen Ebene, andererseits aber auch, wenn es um das Zusammenleben zwischen Deutschen und Schweizer ganz grundsätzlich geht.
Mhm, gut. Wir machen Telefonnummern auf. Das ist 0848 440 222. 0848 440 222. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben an Doppelpunkt, in einem Wort, Doppelpunkt at drs1.ch. Sind die ersten Mails schon hoch? Darf ich gerade schnell in die Runde gehen vom Emmanuel Laroche. Da geht es eben genau darum. Er ist ehemaliger Korrespondent von einer Zeitung, sagt, ich will auf den ersten Teil jetzt weniger eingehen, sondern konkret auf das Präsenz von der Schweiz in Deutschland. Karl Miret bestimmt Diplomatie, aber eher in Korea, in Sudan, in Palästina. Aber was ist mit Deutschland? Wann hat sie zum Beispiel das letzte Mal der deutsche Außenminister gesehen?
Ja, also das letzte Mal, wir gehen vielleicht gerade auf das nächste Mal ein. Also Frau Galmire ist morgen ja zu einem Arbeitsbesuch in Deutschland. Es wird sicher auch der aktuelle Streit thematisiert werden. Thomas Bohrer, was erwarten Sie? Wie geht man in so ein Gespräch hin? Oder was würden Sie vielleicht jetzt auch, wenn Sie jetzt Frau Galmire noch würden anrufen heute Abend, was würden Sie ihr mitgeben?
Also die Gespräche werden sicher sehr freundlich sein und sehr diplomatisch. Der Außenminister Steinmeier kann ich immer in Erinnerung als jemand, der die Schweiz eigentlich sehr gerne hat und er wird sicherlich versuchen, die Wogen zu glätten. Es ist halt so, dass Deutschland für uns mit Abstand das wichtigste Land auf der Welt ist und dass nicht nur die Schweizer Diplomatie, sondern auch andere Bundesräte, Finanzen, Wirtschaft, Verkehr,
sollte Deutschland zur Nummer 1 machen in den Prioritäten. Und das ist in der Vergangenheit leider nicht passiert. Und ich hoffe jetzt, dass mit dem Arbeitsbesuch, der morgen beginnt, ein neues Zeitalter eingeleitet ist. Und wir haben jetzt eine Chance, wie Deutschland ein bisschen aufmerksam ist auf uns, dass wir unsere Positionen besser darlegen und die bilateralen Probleme endlich in Verhandlungen lösen.
Also vielleicht auch deutlicher Position beziehen. Fritz Dinkelmann, Sie sind in Berlin zugeschaltet. Sie gehen morgen für die DRS an den Arbeitsbesuch, werden mitbekommen, was diskutiert worden ist, vielleicht auch wie diskutiert worden ist. Was erwarten Sie, wie werden die noch dann auftreten gegenüber den Medien?
Ich gehe mit der Hypothese her, dass der Vizekanzler Steinmeier nicht kann von der Position von seinem Parteifreund Pierre Steinbrück abrücken. In Sache wird er müssen hart bleiben. Sprachlich ist es tatsächlich so, er ist ein leisliger Politiker. Jetzt muss er Wahlkampf machen und in die Mikrofon brüllen bis im September. Das liegt ihm nicht, das hört man auch. Also er ist sicher einer, wo wir probieren, Tonalität doch zu ändern. Er kann nicht den Konflikt jetzt einfach befrieden, aber er kann dafür sorgen, dass in der Art und Weise, wie er redet, dass es hier doch freundlichere Töne gibt. Von dem gehe ich aus. Ich möchte aber auch etwas zur Frau Bundesrätin Carmi Reh sagen. Natürlich kann man ihr vorwerfen, dass sie vielleicht jetzt hier nicht so häufig in Deutschland war, aber das ist mein Eindruck. Sie ist jedenfalls eine Bundesrätin, die aktiv geworden ist, die auch Klartext geredet hat, die probiert, das Außenministerium, das in der Schweiz immer ein bisschen suspekt ist, so als ob wir es nicht nötig hätten, Außenpolitik zu machen, die den Anspruch hat. Das finde ich löblich. Ich traue auch zu, dass sie morgen mit dem Herrn Steinmeier ein Gespräch führt, das weiterführend ist, dass man vielleicht vereinbart, sich gleich schon wieder zu treffen.
Ist es denn in der jetzigen Situation überhaupt möglich, bei dem Arbeitsbesuch morgen über die Sache zu reden, über den Steuerstreit wirklich zu reden, oder geht es da in so einem Treffen nicht in erster Linie auch mal einfach über die Art und Weise, wie geredet worden ist, oder was Sie gefordert haben, Herr Bohrer, dass man eben nicht nur über den Steuerstreit redet, sondern über andere bilaterale Konflikte, die zwei Länder haben? Muss für das nicht erst Wasser der Rhein durch ab, oder wäre das genau das Falsche, wenn man warten würde?
Nein, ich glaube, es werden morgen sicherlich alle bilateralen Probleme angesprochen. Das ist sicher nicht der Ort, wo man einer Lösung endgültig zuführt. Die Fragen Flughafen, Kaufen Kampfflugzeuge, Bänken, Alpentransit, Zinsertragsrichtlinie, Rechtshilfe in Strafsachen bezogen aufs Bankgeheimnis, dass sie Themen, die man während Wochen und Monaten muss verhandeln muss. Deutschland hat sich leider bisher gerade in den Bereichen, wo die Schweiz grosse Interesse hätte, zu einer Lösung zu kommen, Flughafen Zürich zum Beispiel, eine Verhandlungslösung oder sogar richtige Verhandlungen verschlossen. Und das ist, glaube ich, der Auftrag, den Frau Carmi Reh morgen hat. Und ich stimme unserem Korrespondenten in Berlin zu. Sie ist eine Person, die das wahrscheinlich auch nachdrücklich einfordert, dass man in diesen Bereich endlich umfassende Gespräche anfängt.
Herr Teufsen, Sie sind Journalist und arbeiten für eine deutsche Zeitung, für die Zeit, sind aber selber Schweizer. Wie schätzen Sie die nächsten Schritte ein, oder was wäre Ihr Vorschlag, was die nächsten Schritte müssten Sie auf politischer Ebene?
Also ich halte es schon mal grundsätzlich für kritisch, dass jetzt Frau Carmi Reh das Dossier offensichtlich übernimmt. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt all die bilateralen Probleme ansprechen wird. Ich glaube, das ist ja genau das Problem, das die Schweiz hat. Sie hat einen siebenköpfigen Bundesrat. Die Dossiers sind separiert zwischen den Bundesräten und aufgeteilt. Der Bundesrat kann nicht mit einer Stimme sprechen, und die letzten Wochen haben gezeigt, der Bundesrat, der hat sich benommen wie einen verwirrten, kopflosen Hühnerhaufen. Und wir müssen über das System von der Schweiz reden. Die Schwächen sind offenbar geworden in den letzten Monaten, und ich glaube, die Schweiz müsse sich auch langsam mal mit sich selber beschäftigen.
Vielleicht auch noch einen Satz mit dazu. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, wir müssen über das System Schweiz reden, also Kritik jetzt an Uneinigkeit oder an unkoordinierten bzw. nicht langfristig geplanten Auftreten, oder in welche Richtung zielen Sie?
Ja, also ich meine, wir müssen uns bewusst sein, das Bankgeheimnis ist am 18. Februar gefallen mit dieser Auslieferung von diesen Kundendaten. Das hat der Bundesrat in einer 15-minütigen Sitzung beschlossen. Das ist einfach ein Wahnsinn. Und das deutet darauf hin, dass einfach der Bundesrat, und das ist jetzt nicht eine Frage von Köpfen, sondern eine Frage vom System, nicht vorbereitet ist. Oder jedenfalls nicht vorbereitet war auf solche Angriffe, obwohl, das hat man ja seit 2 Jahren gewusst. Darum muss sich die Schweiz die Frage stellen, was ist zu tun, systematisch, im System?
Systematik noch angesprochen, Herr Borer, Sie haben vorhin noch erwähnt, das möchte ich eigentlich gerne noch mal eingehen, dass die Schweiz auch anders müsste erklären, jetzt auf das Bankgeheimnis einerseits bezogen, aber auch auf andere Sachen, dass man mehr versteht, wenn man in eine Verhandlung reingeht mit der Schweiz, was uns was bedeutet. Also, dass man im Ausland mehr das Bewusstsein zum Beispiel schaffen kann, dass das Bankgeheimnis in der Schweiz halt etwas Spezielles ist, warum wir das haben, müsste man dahingehend vorbereitende Arbeit leisten, dass wenn es zum Konflikt kommt, dass das Wissensdefizit nicht so gross ist.
Also ich habe im Jahr 2000 das erste Mal und seither alle 5 Jahre und vor einem Jahr das letzte Mal gefordert, dass die Schweiz gerade in diesem Bereich Finanzplatz eine proaktive, offensivere Strategie formuliert, wo man auch in gewissen Bereichen an alte, überkommene, aber nicht mehr zu haltende Prinzipien eben nicht festhalten, sondern die in einer Verhandlungslösung aufgibt, aber dafür etwas einhandelt. Und ich auch das Zweite, da komme ich auf Ihre Frage zurück, auch gefordert, dass man unsere Werte offensiv im Ausland darlegt, in den wichtigsten Ländern und in Ländern wie den USA und in Deutschland, Frankreich, grosse Länder, Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner, muss das auch über die Medien erfolgen. Sie kennen ja den Begriff von der öffentlichen Diplomatie, wo man eben über die Medien oft Meinungsbildung in dem Land einwirkt und darlegt, wie wichtig die Schweiz für Deutschland ist. Wir sind einer der grössten Handelspartner. Wir kaufen von den Deutschen mehr Güter als China. Wir sind auch im Wertebereich wichtig für die Deutschen. Wir haben in vielen Bereichen ähnliche Probleme, Deutschland und Schweiz. Aber wir haben teilweise in der Schweiz Lösungen für die Probleme und die Deutschen haben teilweise Lösungen auf ihrer Seite. Wir können also auch voneinander lernen. Und wir müssen, ich habe das immer bezeichnet als wohlwollende Nichtbeachtung. Die Deutschen sind uns grundsätzlich wohlwollend gesonnen, aber tun es nicht beachten. Wir müssen gegen die wohlwollende Nichtbeachtung ankämpfen, indem dass wir uns den Deutschen verständlich machen und auch darlegen, dass wir in diesem und jenem Bereich Probleme haben, die wir jetzt gelöst haben.
Das ist Doppelpunkt Forum zum Thema «Die Deutschen auf wir» und «Wir auf Schweizer Radio DRS1». Sie können nach wie vor anrufen und sich an der Diskussion beteiligen, und zwar auf Nummer 0848 440 222, 0848 440 222. Und wir haben den ersten Hörer, der gerne seine Meinung möchte kundtun. Das ist der Rudi Marti aus Mörike im Kanton Aargau. Herr Marti, was wäre Ihre Frage in der Runde?
Eben. Es ist ja angetönt worden, wegen denen, die immer wegen dem Zweiten Weltkrieg, die Generation, 30, 40er Jahre, sagen, werden immer so aggressiv gegen die Deutschen wegen dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eigentlich fast umgekehrt. Ich gehe immer in den Schwarzwald Pilz und dort unten, dort mir die Jungen in diesem Restaurant, wo ich dann mal hergehe, sagen die zu mir, haben wir jetzt das Judengold mal zurückgeholt, und dann habe ich ihnen leider müssen sagen, wir haben das Judengold gebraucht, aber wir haben die Toten, die 10 Millionen Toten nicht können zurückgeben.
Wie ist Ihre Erfahrung in dem Zusammenhang in der Runde?
Also ich bin in Deutschland, obwohl ich ja Chef Taskforce war, bin ich im Zweiten Weltkrieg nie auf die Problematik angesprochen worden. Ich glaube, Deutschland ist das Land auf der Welt, wo die Vergangenheit mit Abstand am besten aufgearbeitet hat. Und auch wenn man natürlich das nicht angenehm ist und man immer noch mehr könnte machen, glaube ich, ist Deutschland in dem uns alle weit voraus. Wie gesagt, in der Schweiz ist es mittlerweile bewusst, dass es im Zweiten Weltkrieg Helden gegeben hat, aber ein Feigling, dass man Licht und Schatten noch benannt gesehen ist. Aber wir haben die Aufarbeitung erst in den letzten Jahren gemacht, wenn Sie Länder wie Japan anschauen oder auch die Alliierten, wo zum Beispiel in der Bombardierung von Dresden meines Erachtens etwas Ähnliches wie Kriegsverbrechen begangen haben, die haben die Aufarbeitung nie so gemacht. Sie sind eindeutig die Deutschen, die hier beispielhaft sind.
Ich finde das ganz eine wichtige Bemerkung, die jetzt der Herr Bohrer gemacht hat. Das wird oft unterschlagen, dass es tatsächlich so ist. Niemand hat so viel für die Aufarbeitung gemacht. Das Problem ist aber eben nur, dass Deutschland kann die Geschichte nicht allein aufschaffen, ist quasi darauf angewiesen, dass andere eben auch mitmachen, dass andere auch sich der Vergangenheit stellen, wo direkter oder auch indirekter involviert waren. Das ist das eine. Und das andere, wenn ich doch zum Bankgeheimnis noch etwas sagen dürfte, das ist doch eigentlich schon vor dieser 15-Minuten-Sitzung durchlöchert gewesen. Das war auch irgendwo ein Märchen gewesen, wo die Schweizer gepflegt haben und quasi wie einen Standortvorteil genutzt haben. Ich habe einen Kommentar gelesen von einem Kollegen in der Weltwoche, der einfach darauf aufmerksam gemacht hat, dass es schon ein bisschen problematisch ist in dieser Zeit, in dieser Wirtschaftskrise, wo Elite, kleine Elite von Banker, von Börsianer katastrophal versagt hat, wo sich einen riesigen rechtsfreien Raum geschafft hat, dass da letztlich die Staaten müssen aufpassen, dass die Leute nicht davonlaufen. Einfach, weil die Staaten irgendwo nicht mehr so ganz glaubwürdig sind. Transparenz war bis vor kurzem eigentlich nur ein positiv besetzter Begriff gewesen. Man hat, das Gegenteil wäre etwas unter dem Deckel behalten, verheimlichen und so weiter. Aber mittlerweile, wenn man sieht, was mit dem Internet passiert, wenn man von Online-Durchsuchungen redet, ist das nicht mehr so meiner Meinung nach. Der Bürger, der durchleuchtete Bürger, das ist, glaube ich, etwas, wo uns Deutschschweizer wirklich, das ist ein sehr unangenehmer Gedanke, das wollen wir nicht. Beifügen möchte ich noch, durchleuchten können die oben, können die unten durchleuchten, umgekehrt passiert das eher nicht. Von dem her gesehen, es ist einmal so gewesen, dass es eine Bürgergesellschaft war, die man wollen hat. Und der Staat, wir Journalisten, hatten die Aufgabe gehabt, aufzuklären. In einer Bürgergesellschaft, die ist nach meiner Wahrnehmung zerfallen in dieser atomisierten Welt. Die Leute haben sich abgesellt, sie interessieren sich nicht mehr für Politik, das ist fatal. Und es führt in eine Richtung, die ich als höchst bedenklich anschaue.
Wir haben durchaus Leute, die sich interessieren, die haben mitdiskutiert. Ich möchte darum gerne weitergehen an den nächsten Hörer, der sich eingeschaltet hat bei uns. Und zwar ist das der Daniel Bitterli aus Zürich. Und ich glaube, sehr Bitterli, Sie haben ganz eine konkrete Meinung oder Forderung, wenn es um den Bundesrat geht.
Ja, grüezi miteinander.
Guten Abend.
Also ich habe aus meiner persönlichen Einschätzung einfach das Gefühl, dass unser Bundesrat ein bisschen schwach ist und nicht richtig agiert. Und ich denke in dem Sinne, das ist eher ein innenpolitisches Problem als ein Problem mit den Deutschen. Ich weiss nicht, vielleicht könnte man das mal in die Runde rühren. Also, ob man irgendwie, vor allem, also ich meine, man hat von Transparenz geredet. Ich denke, der Bundesrat ist fast übertransparent im Moment.
Wenn es vorher dann schon... Danke Ihnen, so weit, Herr Bitterli. Ja. Herr Theusen, Sie haben es vorhin schon angesprochen, das Problem im Bundesrat eben auch, was das Problem innerhalb von dem Gremium anbelangt. Weiß nicht, ob Sie möchten gerne auf den Input von Herrn Bitterli reagieren.
Nur kurz, der Bundesrat, ich weiss nicht, hat vielleicht allein 50 Pressesprecher. Die Pressesprecher begreifen ihre Aufgabe auch oft darin, die Medien mit Indiskretionen zu versorgen. Das destabilisiert den Bundesrat und das haben wir in den letzten Wochen erlebt. Wir müssen wieder einen Gesamtbundesrat haben. Und das heisst für den einzelnen Bundesrat auch, dass er in dieser Mittwochssitzung unterliegt vielleicht in einer Entscheidung, aber dass er dann trotzdem im Nachhinein zu dieser Entscheidung steht. Das ist das Prinzip, das wir in der Schweiz immer gelebt haben und das ist in den letzten Wochen, glaube ich, leicht vergessen gegangen.
Herr Bohrer, Sie haben sich auf das noch melden?
Wir haben unser Regierungssystem 1874 eingeführt, gerade mit dem Bundesrat, mit 7 Mitgliedern, die im Konsens alles entscheiden oder eine Mehrheitsentscheidung. Jetzt haben wir es 2009. Die Welt hat sich fundamental verändert. Wir haben mehr und mehr werden wir mit krisenhaften Ereignissen konfrontiert werden, wo ein schnelles, entschiedenes reagieren. verlangt, das kann unser Regierungssystem nicht bieten. Ich habe, wie viele andere, seit Jahren gefordert, dass wir einen starken Bundespräsident haben, der 4 Jahre im Amt ist, der die Führung gerade in so Krisen übernimmt. Und darum machen wir immer wieder, wenn es Krisenfälle gibt, als Regierung und letztlich als Land einen ganz schlechten Eindruck, wie wir das mit dem System, das wir jetzt haben, nicht können machen. Ich bin froh, dass die Staatspolitische Kommission von der Rat beschlossen hat, dass sie jetzt das Problem wieder angehen. Wir müssen unser Regierungssystem ändern. Darum hat der Zuhörer, der gerade reingemeldet hat, absolut recht.
Wo müssten wir uns vielleicht jetzt weg von der politischen Situation, sondern zur Alltagssituation selber noch ein bisschen an der Nase nehmen, damit wir uns künftig so über den Bodensee weg besser würden verstehen, was können wir alle einzeln machen? Vielleicht die Frage an die direkt Betroffene, an Frau Matibe, die hier in der Schweiz lebt. Sie kommt ursprünglich aus Deutschland, oder an Herrn Küng. Sie haben das Buch geschrieben, die Gebrauchsanweisung für die Schweiz. Vielleicht die ganz praktischen Tipps.
Also, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dass Herr Küng hat ja vorhin gesagt, dass wenn er in der Tram sitzt und dann der Tramchauffeur die Haltestelle auf Hochdeutsch ansagt, dass er da dann zusammenzuckt. Das geht mir nach 8 Jahren übrigens mittlerweile genauso, dass ich zusammenzucke. Und das kann ja irgendwie nicht sein, denke ich mir so. Ich denke, wir müssen einfach auf beiden Seiten das Verständnis wecken, vor allen Dingen im Kommunikationsbereich. Das heißt, dass den Schweizern klar wird, wir sind mit dem Hochdeutsch, die meisten von uns sind mit dem Hochdeutsch aufgewachsen. Wir machen das nicht mit Absicht, dass wir laut, poltrig und arrogant daherkommen, sondern wir haben alle einen Lebenslauf hinter uns und eine eigene Biografie. Und das ist keine böse Absicht. Und das Beste ist, wenn man uns einfach auch mal sagt, wie die Gepflogenheiten hier sind und wie das Kommunikationsverhalten hier aussieht. Ich hatte jetzt das Glück oder habe das Glück, dass ich einen Schweizer Partner habe, der mir das erklären konnte. Viele Deutsche, rein deutsche Paare kommen ja in die Schweiz. Die haben das Glück weniger. Die müssen sich die Informationen einfach holen. Und da einfach meine Bitte an die Schweizer: Klopft den Deutschen mal auf die Schulter und sagt ihnen einfach mal, was stört euch und wie könnte der Deutsche dem Schweizer kommunikationstechnisch gegenübertreten, so dass sich beide Seiten wohlfühlen.
So wie Sie. Wir haben noch mal einen Hörer, Entschuldigung, Fritz Dinkelmann, den ich gerne reinnehmen möchte, der zu dem Thema auch etwas gesagt hat. Der Alexander Wiedler, der sagt, er hätte gute Erfahrungen gemacht mit der Schweiz. Das heisst, Sie sind aus Deutschland, Herr Wiedler.
Nein, ich bin aus Kreuzlingen.
Aus Kreuzlingen, fast Deutschland.
Fast Deutschland, ja, das sagen eben die Leute auch immer.
Genau.
Und das ist das, was ich meine. Also, Kreuzlingen, wenn ich bin in Konstanz, in die Schule gegangen, das ist in Deutschland, als Schweizer. Und das ist ehrlich gesagt nie ein grosses Problem gewesen. Vor 10 Jahren noch eher von der Schweizer Seite. Die hat dann immer gesagt, ja, du gehst da wieder zu den Schwaben raus und jenes und das. Aber das, muss ich ehrlich sagen, hat sich in den letzten 10 Jahren grundlegend geändert. Die Stadt wächst fast wie ein Ganzes zusammen und die Leute kommen gut miteinander aus. Vielleicht liegt das einfach auch an dem Unterschied von Süddeutschland, Norddeutschland und Ostdeutschland. Weil selbst in Süddeutschland sind Menge Nord- und Ostdeutsche gar nicht so willkommen und man sieht, dass die Entwicklung ändert, dass man sagt, wir sind da unten, wir sind wir und das sind die da oben.
Also denken Sie, dürfen wir es auch nicht überdramatisieren, wenn es da manchmal Kommunikationsprobleme gibt, ähnlich wie sich vielleicht ein Emmentaler mit dem Basler nicht sofort grün ist oder ein Hamburger mit einem Münchner?
Genau so. Und regional, denke ich mal, ist das gar nicht so ein grosses Problem, wo sich die Schweizer und die Deutsche nach sind, wo man zusammenlebt, wo gar nichts anderes übrig bleibt, wo die einen da gehen, posten, die anderen da gehen, Züge machen und das zusammenwächst, das ist kein Problem.
Kein Problem.
Was man dick macht, ist dann natürlich wieder irgendetwas anderes. Aber die einfachen Leute auf der Straße, was sollen die großartig machen, jetzt sich gegenseitig hassen und sagen, du kannst nicht mehr auf Konstanz posten, weil irgendeinem Minister irgendetwas gesagt hat, ich weiß nicht.
Herzlichen Dank, Alexander Wiedler. Sie läuten da aus Kreuzlingen in Konstanz, jetzt hätte ich es fast falsch gesagt, excuse. Jemand, der auch gute Erfahrungen mit Deutschen gemacht hat, ist Lisbeth Lüscher aus Binnigen. Frau Lüscher, was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht oder wo machen Sie Erfahrungen mit Leuten aus Deutschland?
Also ich arbeite im Pflegeheim Und dort haben wir vorwiegend Ausländer. Und zwar nicht nur Deutsche, aber wir haben auch sehr viele Deutsche. Und ich muss einfach sagen, wenn wir die Ausländer nicht hätten, die in der Pflege arbeiten, dann sehe ich in der Schweiz schitter aus. Und zwar mit den Bewohnern, mit den alten Leuten.
Wie erleben Sie den Sprachunterschied, wenn Sie jetzt gerade sagen, die alten Leute, die vielleicht sich noch weniger gewöhnt sind, mit Leuten aus dem, im Berufsleben jetzt mit Menschen aus Deutschland in Kontakt sind, wie das bei uns in der Gesprächsrunde der Markus Nick geschildert hat. Gibt es da etwa die Kommunikationsprobleme?
Im Großen und Ganzen nicht, weil die können Deutsch und Bewohner, die sind im Großen und Ganzen, verstehen sie sich relativ schnell. Und das ist, also ich habe noch nie ein Problem gehabt mit dem.
Ist es ein bisschen ums Willen zu tun?
Ja, natürlich. Es geht ja von beiden Seiten, oder?
Herzlichen Dank, Frau Lüscher. Fragen Sie noch weiter, Herr Küng. Es ist ums Willen zu tun. Wenn denn all die Leute nicht, also haben die alle keine Gebrauchsanweisung gelesen?
Ja, ich weiss nicht, Sie haben vorhin noch gefragt, was die Schweizer machen könnten. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, ich finde, wir machen, das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil ich gerne kritisiere, ich finde, wir machen eigentlich schon ziemlich viel. Was die Schweizer heisst, deutsche Medien konsumieren, wir kennen die deutschen Bundesligaspieler. Also wir wissen von Deutschland sehr viel. Und es sind ja nicht nur die Deutschen da. Also wenn ich die Schweizer Nationalmannschaft anschaue, Cemailin, Kuvo, Giuru, Senderos, vielleicht könnte man dann noch einen Schritt weitergehen, noch einen Schweinsteiger oder einen Podolski nehmen. Also ich wäre da offen.
Alexander Frey.
Der Kommentar aus Berlin von Fritz Dinkelmann. Frau Matibe, Sie haben sich auch noch zu Wort gemeldet zu dem Statement von vorher.
Mir ist einfach aufgefallen, dass ich, also ich bin jetzt 8 Jahre hier, wie gesagt, dass sich das Verhältnis eigentlich verbessert hat. Und zwar seitdem die Kampagne lief, wie viel Deutsche verträgt die Schweiz, als die Doc-Sendungen liefen, als eben immer wieder neue Einwanderungszahlen publiziert wurden, da kam das Thema ja wirklich auf den Tisch und die Leute fingen an, darüber zu diskutieren. Und in dieser Zeit, in der letzten Zeit, wenn ich mit Schweizern gesprochen habe, die mit Deutschen zusammenarbeiten, haben die ganz oft mir zu verstehen gegeben, sie verstehen das ganze Theater überhaupt nicht, was medial produziert wird. Sie haben ein gutes Verhältnis zu den Deutschen, sie schaffen gut zusammen, sie können überhaupt gar nicht nachvollziehen, wo das alles herkommt. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass das vor 8 Jahren noch nicht so ausgeprägt war, dass das jetzt immer mehr kommt und ich finde, das ist eine durchaus positive Entwicklung.
Also haben sich die Schweizer plötzlich mit dem sogenannten Schwächeren, mit dem, was angegriffen worden ist, nämlich mit den Deutschen in der Schweiz solidarisiert, weil das, was medial, wie Sie sagen, vielleicht auch ein bisschen angeschrieben worden ist, dann ein Tick zu weit gegangen ist?
Ja gut, ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt so sagen kann, aber ich glaube, dass wie die Dame vorher gesagt hat, dass man ist ja im Grunde genommen gezwungen, zusammenzuarbeiten in vielen Bereichen, eben im Pflegebereich, im medizinischen Bereich. Und ich meine, wie gesagt, letztendlich sprechen wir ja denn doch eine ähnliche Sprache, auch wenn es nicht die gleiche Sprache ist. Aber wir müssen an sich gut miteinander auskommen und ich glaube, das wird immer besser funktionieren.
Thomas Kühn, haben Sie es auch so erlebt, dass es sich verbessert hat? Herr Dinkelmann, kommt nachher dann zu Ihnen gerade noch, als Sie gehört.
Ich weiß es gar nicht genau. Ich muss sagen, ich habe das Pech, dass die unsympathischen Deutschen einen riesigen Bogen um mich machen. Ich kenne fast keinen. Und darum habe ich für mich keine Verbesserung oder eine Verschlechterung können feststellen. Für mich ist es wirklich nicht das Problem, das zuvorderst liegt. Es sind schon andere Probleme, die ich denke, sind politisch oder auch bei den Menschen mehr drin. Oder auch an dieser Straße, wo ich wohne. Was haben wir da? Vietnamesen, Russen? Wir haben alle gattige Leute, dass jetzt auch noch Deutsche sind. Mir fällt es tatsächlich nicht gross auf.
Herr Dinkelmann, vielleicht ganz kurz. Ich möchte nachher mit einem Hörer noch reden, wo anscheinend keine guten Erfahrungen gemacht hat mit den Schweizer. Zuerst zu Ihnen, aber auf Berlin.
Vielleicht zum zweiten Mal möchte ich dem deutschen Studiogast ein Kompliment machen, weil es geht wirklich darum, dass man probiert, die Lage zu dramatisieren. Schliesslich sind wir Schweizer, wir haben den Ruf, pragmatisch zu sein. Ich denke auch, das stimmt. Das wäre der richtige Ansatz. Eine Hörerin hat gesagt, wir brauchen die Deutschen brauchen auch uns. Also die Erkenntnis, das wäre produktiv, der Ansatz, und davon abgeleitet, dass man sich öffnet, dass man neugierig ist, dass man nicht arrogant ist als Schweizer, weil das vergessen wir manchmal. Es gibt sehr viele Deutsche, die uns Schweizer arrogant finden und überheblich. Und dann schliesslich noch, jetzt sagen wir halt hier in dieser Sendung, es geht nicht anders, verallgemeinend Schweizer und Deutsche, ich bin viel im Osten unterwegs. Und dort erlebe ich ganz andere Menschen in Sachsen, in Mecklenburg. Das sind Leute, die uns Deutschschweizer sehr nöch sind. Das sind auch nicht so grosse Redner oft. Das sind auch oft eher verschlossene Menschen, die man zuerst muss erobern, ihr Vertrauen. Und wenn man es dann mal hat, dann hat man auch den Profit. Und es ist gut.
Man muss sich vielleicht einfach ein bisschen Zeit nehmen, um miteinander ins Gespräch kommen. Ich möchte Rainer Winkart in die Diskussion noch mit einbeziehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie gebürtige Deutsche, haben mit 9 den Schweizer Pass bekommen, aber nicht nur gute Erfahrungen mit dem Schweizer oder mit den Schweizer im Allgemeinen gemacht. Guten Abend, Herr Winkart.
Ja, guten Abend miteinander. Ich habe jetzt was per Zufall gerade gehört. Das ist sehr interessant, weil ich habe das ganz anders erlebt. Also ich befülle die Schullager als Deutsche, also respektive eingekaufte Schweizer. Und wir haben es viele immer gelogen, Hitler gegrüsst und weiss nicht was. Und ich werde auch heute noch blöd angezündet, als wenn ich sage, ich bin einbürgerter Schweizer, ich bin Deutscher gewesen. Aber wenn ich denke, wie die Deutschen, die Schweizer tun auch acht im Ausland und so, ich begreife das einfach nicht. Woran liegt das? Woran liegt das? Wir Deutschen sind irgendwie immer noch Prellböcke oder die schwarzen Schafe. Ja, ich begreife es nicht irgendwie. Weil ihr redet viel von, was ich da höre. Die Deutschen, die tun die bewundern oder tun die bestätigen, dass sie auch jemand sind. Aber ich habe das ganz anders erlebt. Also ich habe eine schlimme Kindheit erlebt, dass wir die Schulkinder belogen haben.
Darf ich fragen, wie alt Sie sind, Herr Winkert?
Ich bin 39.
Also noch nicht so lange her, dass man Ihnen das nachgesagt hat. Eben so das, wir haben es vorher dann als Erbschuld bezeichnet. Sie haben zwar um Begrifflichkeit sind wir nicht ganz einig, aber so etwas, was einem nachhängt vom Zweiten Weltkrieg her. Ich glaube, ganz wegdiskutieren kann man es nicht, dass das halt etwa die gleich immer noch in die Diskussion einflüsst. Trotzdem, ja, gute und schlechte Erfahrungen gibt es wahrscheinlich individuell. Die einen sind gut, die anderen sind schlecht. Das ist das Doppelpunkt Forum zum Thema «Die Deutschen und wir». Ich habe gehört vom Moderator, vom Joschi Kühne, wir haben Verkehrsmeldungen noch.
Verkehrsinfo DRS von 21.37 Uhr. Ich nehme die Meldung gleich mal zu mir. Okay, da ist sie. Ein Hinweis für die Nord-Süd-Achse. Wegen Bauarbeiten ist der Gotthardtunnel heute Nacht zwischen 22 Uhr und 5 Uhr früh in beiden Richtungen gesperrt. Da für die Passstraße über den Gotthard weiterhin Wintersperre gilt, ist die Gotthard-Route nicht verfügbar. Als Alternative wird die San Bernardino-Route A13 empfohlen. Da sind wir wieder im Doppelpunkt-Forum zum Thema Deutsch-Schweiz. Edith Gilmann, bitte.
Ja, das Auftreten von den Deutschen in der Schweiz oder vielleicht auf der ganzen Welt, der Hörer, der Herr Winkart, hat vorhin gesagt, der Zweite Weltkrieg, der hält immer noch nach. Frage in die Runde vielleicht, was haben Sie das Gefühl, wie lange wird das noch gehen? Ist das etwas, wo immer wird mit ein Thema sein? Oder ist das jetzt dann einfach auch mal vorbei?
Also Herr Teufsen? Ich glaube mir, obwohl ich das auch schon vor 10 Jahren geschrieben habe, wir leben die letzten Zuckungen von dem Thema. Weil ich kann mir nicht anders vorstellen, ich meine, es leben jetzt 270'000 Deutsche in der Schweiz. Wir müssen mit denen Deutschen auskommen und wir kommen auch mit ihnen aus. Das ist etwas, was sich ergeben wird. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ähnlich wie mit den Italienern, mit deren italienischen Einwanderungswelle, die wir erlebt haben. Das hat sich auch gegeben. Tamilen sind gar nie ein Problem gewesen. Und die Deutschen sind jetzt noch ein kleines, aber das wird sich geben. Wir sind uns in Tat und Wahrheit wirklich näher, als es jetzt da schier weckt.
Die letzten Zuckungen, haben Sie gesagt, vielleicht aufgrund von der momentanen hitzigen Debatten im Steuerstreit, jemand, der auch gute Erfahrungen gemacht hat oder sagt, es ist gar nicht so ein Problem mit den Deutschen, da wird eher was angeredet. Wenn man es will problematisieren, ist der Urs Schüppach, Sie rufen da aus Hofstetten im Kanton Solothurn.
Ja, genau, guten Abend miteinander. Ich bin hier in der Region Basel daheim. Und ich organisiere seit 20 Jahren den Swiss Jura Marathon. Das ist ein 7-Tage-Berglauf von Genf auf Basel über den Jura-Höhenweg. Und ich kann Ihnen sagen, die meisten Teilnehmer sind bei uns deutsche Läufer. Und ich muss sagen, ich bin so positiv von diesen Leuten beeindruckt.
die Liebe, die Schweiz und der Jura so. Also, ich finde, die Schweizer können gar nicht irgendwie den Jura so akzeptieren wie die Deutschen. Das sind, die haben eigentlich unser Land so gern und laufen so gern durch unseren Jura. Und ich muss sagen, in der Region Basel, wir sind im Dreiländereck, Frankreich, Deutschland, Schweiz. Also das ist einfach ein Zusammenleben, wo wie wenn in Zürich, ringsum Aargau, Schaffhausen oder Zug, also wir gehören zueinander. Und ich finde, das Thema ist gar nicht nötig, dass man darüber diskutieren.
Herr Schüppach, jetzt muss ich aber gleich noch nachfragen. Sie haben gesagt, der Jura, der ist ja so wunderbar. Verstehen denn die Deutschen auch, was uns ausmacht in der Schweiz? Oder haben die nur das Gefühl, der Jura ist so toll und das Essen ist so toll und Kuckucksuhren haben sie auch?
Nein, also sie sind natürlich erstens schon fasziniert von dieser Landschaft, da haben sie schon recht. Aber weil ja der Jura entlang der französischen Grenze geht und 5 Tage laufen wir durch französisches Gebiet, ihr staunt eigentlich, wie die Deutschen die Region akzeptieren, wie sie eigentlich offen sind für uns oder eben für in dem Sinne auch andere Völker oder für unsere Gebiet. Also ich finde, die Deutschen sind von dem her weltoffen. Ich könnte auch ein paar negative Sachen sagen, aber ich tue das immer mit denen persönlich besprechen. Aber sonst muss ich sagen,
Sie sind begeistert.
Sind wir wie eine, die Schweiz ist ja wie ein Teil von einem Bundesland, also wir sind ja so klein, oder? Und trotzdem, die Deutschen finden die Schweiz so toll.
Also Herr Leimendahler, bin ich Ihnen natürlich dankbar, dass Sie jetzt der ganzen Welt erklärt haben, dass wir im schönsten Flecken auf der Welt leben und auch Zürcher Zuhörer das mitbekommen haben. Ich danke Ihnen in aller Form.
Also die Solothurner haben ja auch Jura. Nur würde ich das physisch nicht durchstehen, 5 Tage auf Bergen rumzuklettern.
Gut, ich denke, in dieser Diskussion ist klar geworden, eine pfannenfertige Lösung in dieser ganzen Situation, in diesem Streit, gerade schon wenn es um das Politische geht, die können wir nicht bieten, die haben wir heute Abend aber auch nicht können finden. Im Kleinen muss es dann schlussendlich aber, glaube ich, jeder für sich ausmachen, wie die Beziehungen zwischen Deutschland und Schweiz sich gestalten, ob die eher positiv sind, ob die eher schlecht sind. Es ist oft um das Bemühen einfach auch zu tun. Diskussion auf politischer Ebene, die geht bereits morgen weiter. Wir haben es vorher eine Diskussion angesprochen. Dann ist Bundesrätin Micheline Calmier auf Arbeitsbesuch beim deutschen Außenminister, beim Frank-Walter Steinmeier. Und ausgestanden ist der Streit an der Allweg noch nicht. Das ist wahrscheinlich vielleicht, der erste Schritt vom sanften Aufeinanderzugehen, wenn es wieder gut geht. Aber eins ist, glaube ich, im Doppelpunktforum heute Abend auch klar geworden, auch wenn der Streit noch nicht ausgestanden ist. Auf dieser Seite vom Bodensee, da leben nicht nur Indianer. Und auf der anderen Seite von der Grenze, da gibt es nicht nur hässliche Deutsche. Herzlichen Dank an die Hörerinnen und Hörer fürs Mitdiskutieren an diesem Forum und herzlichen Dank auch an die Gäste in der Runde.
Und das sind Gäste, der Thomas Bohrer, ehemaliger Schweizer Botschafter zu Deutschland, dann der Peter Teufsen, Journalist für die deutsche Zeitung Die Zeit, der Fritz Dinkelmann, der DRS-Mann zu Berlin, der Thomas Küng, Autor vom Buch Gebrauchsanweisung für die Schweiz, und dann haben wir noch der Frau Matibe. Jetzt habe ich den Vornamen nicht und den Nachnamen nicht, aber die gehe ich jetzt ganz schnell suchen, weil ich bin auf Link und Tiefig, ein Schweizer mit deutschen Wurzeln, die Vanessa Matibe und der Markus Nick, ein deutsch-schweizerisches Paar.
Doppelpunkt. Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.